Macht WandaVision in 9 Folgen mal eben 10 Jahre MCU platt? Wir diskutieren das im Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber. Mein Name ist Jenny Jecke und ich heiße euch willkommen in diesem Podcast, in dem wir über alles sprechen, was man so in Deutschland streamen kann, ob bei Netflix, bei Amazon Prime, bei der ZDF-Mediathek oder der ARD-Mediathek oder sogar bei Stars Play, bei Amazon Prime und was es sonst noch so alles gibt an Streaming-Anbietern hier. Falls ihr gerade über diesen Podcast zum allerersten Mal gestolpert seid, zum Beispiel, weil ihr einen Moviepilot-Artikel gefunden habt, in dem er eingebunden ist, dann kann ich euch eins ganz, ganz doll ans Herz legen, und zwar abonniert Streamgestöber, und zwar bei Spotify, Apple Podcasts oder einer anderen Podcast-App. Das hat nämlich einen riesen Vorteil. Ihr verpasst keine neuen Folgen. Klingt jetzt nicht so spektakulär, aber bei Streamgestöber gibt's nicht nur zum Beispiel diese Hauptfolgen jeden Mittwoch, auf die ihr euch freuen könnt, sondern wir machen natürlich auch Kurzrecaps, Checks und so weiter und so fort. Jeden Montag erzählt Max uns etwas über die Serien, die er zuletzt geschaut hat. Und das ist wirklich nicht nur viel, viel Inhalt für eure Ohren, sondern auch natürlich eine wichtige Hilfe, um im Streamgestöber da draußen so den Durchblick zu behalten. Das heißt, abonniert Streamgestöber und ihr verpasst keine neue Folge. Ich habe ihn gerade schon erwähnt, unseren Serien-Max, unseren, ich weiß nicht genau, wie ich dich nennen soll, Maximoff Wieseler oder Max Maximoff, Max Wieseler, wie ist dein WandaVision-Codename?
Oder Wieselvision, man kann alles machen, alles, was ihr wollt. Mein Kaffee steht bereit, ich bin bereit für WandaVision. Wenn ich genau in den Kaffee schaue, dann erkenne ich wahrscheinlich auch Mephisto.
Und ich bin ja außerdem noch verbunden mit unserem Marvel 1000 Sassa, Patrick Reinbart, du hast ganz, ganz viele WandaVision-Texte in den letzten Wochen geschrieben. Wie geht's? Wie steht's? Bist du ready?
Ja, mir geht's sehr gut. Das ist jetzt so ein bisschen die Krönung nochmal, dann über die Serie auch zu sprechen, statt die ganze Zeit immer darüber zu schreiben. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf den Podcast.
Gut, geht mir genauso, wie ihr vielleicht schon anhand der mehrfachen Erwähnungen in den letzten 4 Minuten gemerkt habt. Wir sprechen heute über WandaVision und zwar über alles. Wir sprechen über alles. Naja, vielleicht nicht jede einzelne Sitcom-Referenz und vielleicht nicht jedes einzelne Marvel-Easter Egg, aber wir gehen auf jeden Fall ins Detail. Wir haben nämlich jetzt alle 9 Folgen von der MCU-Serie gesehen. Und wenn ihr WandaVision noch nicht komplett gesehen habt, wenn ihr erstmal wissen wollt, lohnt sich das nach diesem etwas seltsamen Schwarz-Weiß-Auftakt überhaupt weiterzuschauen, dann sei euch auf jeden Fall unser Check zu den ersten 3 Episoden von WandaVision empfohlen. Könnt ihr jetzt hören, da braucht ihr keine Angst vor Spoilern zu haben. In diesem Podcast hier hagelt es nämlich Spoiler. Das kann ich schon mal sagen. Der ist vor allem für alle gedacht, die jetzt diese 9 Folgen der Marvel Cinematic Universe Serie gesehen haben und die Gesprächsbedarf haben und vielleicht die ein oder andere Sache noch nicht so richtig verstanden haben. Und das heißt, wenn ihr Angst vor Spoilern habt, dann hört den Check, schaut WandaVision fertig, kommt zurück zu dieser Folge hier und hört sie dann auch noch. So, ich glaube, das sind alle wichtigen Disclaimer, die wir vor dieser elementaren WandaVision-Diskussion anbringen sollten. Jetzt beginnt der Spoiler-Teil. Alle raus hier. Nein, naja, so hält man keine HörerInnen hier beim Podcast. Ihr beide, ihr habt ja jetzt das Finale geschaut und da wäre meine erste Frage natürlich erstmal, wenn ihr zurückschaut auf diese 9 Folgen von WandaVision, wo es angefangen hat, wo es aufgehört hat, was ist euer Eindruck so allgemein von der Serie? Max, du kannst ja mal anfangen.
Ich hätte nicht vorher gedacht, dass mich die Serie so überrollt. Das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Die letzten 8 Wochen waren es, glaube ich. Oh Gott. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so tief in einer Serie, von so einer Serie so eingenommen wurde und so tief drin gesteckt hatte, dass ich Reddit-Foren bis tief in die Nacht und mir jeden Clip und jedes Fitzelchen alles zusammensuche und Theorien aufstelle. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, jetzt abseits vom Inhalt der Serie, aber halt auch die Serie selbst hat sehr viel Spaß gemacht. Sie hat mich emotional mitgenommen. Ich habe viel gelacht, viel geweint. Ja, war sehr schön. Und jetzt hoffe ich, dass der Podcast so ein bisschen die kathartische Therapiestunde für mich ist, um damit abschließen zu können.
Patrick, wie sieht's bei dir aus?
Ja, mir ging's da ganz ähnlich. Ich fand auch, dass die Serie ein sehr schöner Tipp war. Einerseits durch diese Kreativität, die sie einfach gebracht hat, die man so bisher im MCU eigentlich noch gar nicht kannte. Und andererseits eben auch durch diese Emotionalität, die sich dann nach und nach entfaltet hat. Also es geht ja erstmal relativ witzig und albern eigentlich los, die Serie. Und sie entwickelt dann aber von Folge zu Folge und Woche für Woche immer mehr auch diese Emotionalität, die ich teilweise gar nicht so stark im MCU bisher gesehen hatte, wirklich verpackt in diesen 9 Folgen insgesamt. Also das war wirklich ein toller Mix aus Kreativität und Emotionalität und auch, wie Max schon gesagt hat, dieses Spuren suchen, sich auch so ein bisschen in die Fantheorien stürzen jede Woche, gerade dadurch, dass es ja nicht auf einmal kam, sondern man immer nur eine Folge pro Woche hatte, war das auch immer sehr schön, gerade auch bei unserer Arbeit für Moviepilot, da haben wir dann auch immer sehr, sehr fleißig Theorien ausgetauscht und jeden Schnipsel, den wir gefunden haben, da irgendwie interpretiert und das hat echt ganz viel Spaß gemacht.
Ihr habt das jetzt beide erwähnt, diese wöchentliche Ausstrahlung, was bei manchen Serien total normal ist, bei Netflix-Serien aber zum Beispiel überhaupt nicht. Für WandaVision scheint das jetzt aber richtig wichtig gewesen zu sein, oder?
Ja, also wir sind halt so ein bisschen natürlich verwöhnt, irgendwie jetzt von Netflix und Amazon Prime, dass wir alles immer sofort auf einmal haben. Und jetzt hat Disney Plus uns gemaßregelt und uns in alte Network-Serienzeiten zurückversetzt, dass man wirklich Woche für Woche warten muss. Ich weiß, viele wurden sehr ungeduldig, obwohl es ja nur 9 Folgen sind. Ich erinnere mich noch zurück an Lost-Zeiten, wo man auch einfach mal ein Jahr lang warten musste, um zu erfahren, was unter dieser blöden Luke da ist. Also, das ist einfach so ein schönes, dieses Serien-Event einfach. Alle gucken gleichzeitig am Freitag diese Folge. Also nicht zur gleichen Zeit, aber am Freitag meistens die meisten. Und alle sind so auf dem gleichen Stand und haben eine Woche Zeit, sich darüber auszutauschen, bis es weitergeht. Und das ist einfach so viel schöner, als wenn das jetzt einfach so hingeklatscht ist. Und dann reden wir eine Woche darüber und dann ist es auch schon wieder vergessen.
Ja, also mir ging es da auch ähnlich. Ich fand gerade dieses wöchentliche Schauen hat das Ganze zu so einer Community-Erfahrung gemacht. Also man hat die Folge freitags geschaut und dann bin ich gleich auf Twitter zum Beispiel gegangen und habe geschaut, wie die Folge angekommen ist, was die Leute darüber schreiben und so. Das ist so ein Gefühl, das ich bei zum Beispiel Netflix-Serien selten habe. Da verdichtet sich der Hype dann manchmal so ein Wochenende lang oder so. Alle schreiben darüber und dann ist es irgendwie schon wieder vorbei. Und bei WandaVision, da gab es immer Stoff, der wirklich eine Woche lang gehalten hat. Es sind irgendwie witzige Memes entstanden aus der Folge oder so. Man konnte da wirklich viel Spaß dran haben, aber sich auch wirklich mit Theorien austauschen. Und das ist sowas, was wirklich auch Qualität der Serie dann zusätzlich noch ausgemacht hat, also zu den Folgen an sich, so dieses Zusammenerleben und sich austauschen und da auch rätseln, wie es weitergeht und so. Das hat schon für mich einen großen Vorteil noch ausgemacht von dieser Serie.
Ich muss ja gestehen, Ich schaue diese Disney-Plus-Serien, also Mandalorian und WandaVision, immer in so Hälften oder so. Also ich warte immer, bis 3, 4, 5 Folgen da sind. Dann gucke ich die an einem Freitag weg und dann warte ich wieder, bis die nächste Ladung kommt, weil ich immer denke, ach, nehme ich jetzt meine Fernbedienung und klicke drauf, um eine halbe Stunde zu sehen. Und dann ist es wieder vorbei. So in der Art ist meine eigene intrinsische Faulheit, fürchte ich. Aber ich glaube auch, dass das diese wöchentliche Ausstrahlung auf jeden Fall, also so als lange Zeit dann immer Außenstehende, bis ich dann meinen Teil gucke, dass diese wöchentliche Ausstrahlung auf jeden Fall dabei geholfen hat, dass Leute unglaublich lange über diese Serie reden, oder? Also selbst über einen angeblich doch sehr, sehr oft geschauten Serienhit, wie zum Beispiel Bridgerton oder so, aber auch The Witcher von Netflix und ähnliche Blockbuster-Produktionen redet man ja einfach nicht so lange wie über Wanda und Vision in WandaVision.
Ich glaube, bei solchen Serien wie Bridgerton zum Beispiel oder halt auch, also generell, was jetzt so bei Netflix dann, wenn 10 Folgen am Stück sind, dann dauert das natürlich auch unglaublich lange, bis wirklich alle die durchgeguckt haben und die ersten fangen dann schon drüber zu sprechen und die anderen sind noch gar nicht so weit und halten sich vielleicht dann auch von sozialen Medien fern, um nicht gespoilert zu werden, bis sie durch sind mit der Serie. Und hier bei WandaVision gibt's ja gar keine Ausrede. Das sind 20 bis 30 Minuten, die man opfert am Freitag, um dann mitreden zu können. Und eine ganze Woche lang hat man dann halt auch alle die gleichen Memes und Witze, die dann geteilt werden, über die gesprochen wird. Das hat es einfach sehr schön gemacht.
Ja, ich glaube auch, das hat, wie ich schon gesagt habe, damit zu tun, dass bei Netflix ja die Staffeln auf einen Schlag einem so hingeworfen werden. Und meistens weiß man ja dann auch schon, eine Woche später kommt schon wieder was Neues. Also man hat wirklich diese Überflutung an Serien und Filmen bei Netflix. Und man weiß auch immer nie, wer schaut gerade was. Und es ist so sehr zerstreut. Und bei Disney Plus ist es ja schon deutlich konzentrierter, weil da gar nicht so viele aktuelle Serien dann laufen, die starten. Und dann, wenn dann sowas wie WandaVision kommt, was ja dann wirklich auch so die neue große MCU-Marvel-Serie ist, da und da sowieso ja generell hinter Marvel diese große Fanbase ist, da ist das dann, glaube ich, alles irgendwie verdichteter und konzentrierter. Und da stürzen sich dann alle irgendwie gerade gleichzeitig auf das, auf WandaVision gerade. Und deswegen findet das, glaube ich, dann auch einfach länger statt von Woche zu Woche, als jetzt eben diese Netflix-Serie, die dann unterschiedlich, also leicht unterschiedlich geguckt wird und man und da irgendwie sich das schneller verläuft.
Bevor wir tiefer einsteigen, Patrick, hättest du es gern, dass auch Netflix seine Serien so veröffentlicht?
Also ich bin gemischter Meinung über dieses wieder wöchentliche Ausstrahlen. Es kommt auch immer auf die Serien ein bisschen an. Also ich gucke dann auch manchmal Serien, zum Beispiel aktuell bei Apple TV Plus läuft ja auch die zweite Staffel von Servant. Das gucke ich Woche für Woche, aber da stört es mich dann eher, dass ich immer warten muss, weil es dann so an mir vorbeizischt so ein bisschen, irgendwie Freitag zum Feierabend gucke ich da die Folge und dann ist es irgendwie weg und ich warte wieder eine Woche und beschäftige mich da wenig mit. Aber, und deswegen weiß ich auch nicht, ob bei Netflix, die ja wirklich stark dieses Modell verfolgen von diesem Overkill fast schon, dass sie einem so viele Sachen zur Auswahl stellen. Ich glaube, da wird das gar nicht mehr so funktionieren, dass man jetzt wirklich irgendwie von Woche für Woche eine Folge verfolgt. Ich glaube, da ist die Aufmerksamkeitsspanne ist da gar nicht mehr für da, weil man sich dann schon wieder bei Netflix speziell was Neuem widmet oder irgendwie abdriftet. Und ich glaube, da kann diese Spannung gar nicht mehr Woche für Woche aufgehalten werden. Aber kann mich natürlich auch irren und das könnte funktionieren.
Ich glaube, es kommt einfach drauf an, was für eine Serie das ist. Wenn das jetzt sowas wie Westworld oder wie WandaVision ist, so eine Mystery-Box-Serie, wo wirklich ein Mysterium von Woche zu Woche oder von Folge zu Folge aufgebaut wird, das nimmt halt unglaublich viel weg, wenn du das alles am Stück guckst. Wenn jetzt sowas wie Dark zum Beispiel wöchentlich ausgestrahlt worden wäre bei Netflix, ich glaube, das wäre noch viel größer geworden, als es sowieso schon ist, weil du wirklich von Woche zu Woche spekulieren kannst, oh, was passiert in der nächsten Folge und wie hängt das wieder zusammen? Und hier hast du halt alles auf einmal hingeklatscht und dann hast du ein Jahr lang Zeit, darüber zu reden, bis dann die nächste Folge oder die nächste Staffel kommt quasi.
Nun ist aber auch, oder es war so ein bisschen meine Wahrnehmung dann gerade gegen Ende, das Problem da durch diese Ausstrahlung, dass alle so viel Zeit haben, darüber nachzudenken und diese Gedankenblase, die dann über den Köpfen der Fans entsteht, über Wochen hinweg, dass die dann vielleicht am Ende viel größer ist als die Serie selbst, oder? Konntet ihr solche Effekte bei WandaVision in den letzten Wochen vielleicht auch dann mit Blick auf das Finale wahrnehmen, dass die Theorien vielleicht alles überwältigen, was die Serie eigentlich am Anfang wollte?
Das hat mich so ein bisschen an Game of Thrones Staffel 8 erinnert. Da war ja auch einfach, es waren so viele Theorien, es hat sich so viel aufgestaut. Und wenn dann am Ende irgendwas davon nicht in Erfüllung geht, dann kommt sofort der große Sturm der Reddit-User, die da sich beschweren. Ich fand das einfach nur witzig. Also mir hat das, also ich habe nicht erwartet, dass wirklich alles erfüllt wird. Und mir hat es einfach nur Spaß gemacht, sich irgendwelche Sachen auszudenken, diese ganzen falschen Fährten, die Serie legt, dadurch irgendwelche Hirngespinste sich zu konstruieren. Da gab es ja auch immer dieses schöne, gibt's immer bei solchen Serien dieses schöne Meme von, ist das glaube ich Charlie Day vor so einem Whiteboard, wo ganz viele Namen und Theorien draufstehen. Das ist dieses Pepe Silver Meme, was übrigens ein Fun Fact ist. Das stammt aus einer Folge Sunny, It's Always Sunny in Philadelphia, die auch von Matt Shackman inszeniert wurde, der Regisseur von WandaVision. Da ist die Verbindung.
Okay, du hast meinen Mind jetzt sowas von explodieren lassen.
Vielleicht ist es Zufall, vielleicht ist es auch alles Teil einer großen Verschwörung.
Ich glaube, es ist eine Verschwörung und Hydra steckt dahinter. Patrick, wie hat denn diese Fantheorie-Bildung, die dann immer größer wurde von Woche zu Woche, deine Wahrnehmung dann von WandaVision am Ende verändert, falls sie es denn getan hat? Hattest du größere Erwartungen, als die Serie vielleicht erfüllen konnte?
Ja, also ein bisschen größere Erwartungen hatte ich tatsächlich an das Finale. Ich wurde jetzt nicht enttäuscht, weil das Finale nicht das geliefert hat, was die teilweise wirklich sehr spektakulären Fantheorien sich da ein bisschen ausgemalt haben. Aber man hat schon gemerkt, dass gerade so in den letzten 2-3 Folgen bis zum Finale hin, da ist dann wirklich so eine Erwartungshaltung aufgebaut worden, die das Finale dann gar nicht erfüllen konnte, eigentlich fast schon. Und das war auch so ein bisschen das Problem, gar nicht so die Fantheorien, aber auch, weil man fast von Anfang an eigentlich schon wusste oder gesagt bekommen hat, dass WandaVision eben auch eine Brücke schlagen soll zu kommenden MCU-Blockbustern wie Doctor Strange 2. Vor allem, da habe ich mir im Finale dann wirklich noch konkreter irgendwie eine Verbindung gewünscht oder so ein bisschen eine Überraschung, vielleicht sogar ein bekanntes Gesicht aus den Kinofilmen, was dann nicht wirklich eingehalten wurde. Deswegen war das schon auch ein Problem, dieser extreme Hype und dieses Fantheorien, diese Fantheorienbildung oder auch dieser Bösewicht. Ich habe auch am Ende tatsächlich erwartet, dass jetzt noch irgendwie so ein großer Überbösewicht enthüllt wird, der dann vielleicht auch für die nächsten MCU-Kinofilme eine Rolle spielt. Das wurde dann nicht eingehalten, aber das ist eben wirklich das Problem einfach, wenn man sich da in solchen Theorien dann verliert und die immer weiter aufbläht, dass das halt am Ende kann die Serie eigentlich gar nicht so viel dafür, dass sie dem dann nicht gerecht wird, weil sie halt wirklich das verfolgt hat, was sie vorher aufgebaut hat, so in sich geschlossen. Und deswegen, ja, das war so ein bisschen das Problem von den Fantheorien.
Ich glaube, bei mir war es dann die vorletzte Folge, wo mir dann klar wurde, okay, da von diesen Theorien wird nicht viel passieren, weil wenn man sich einfach zurück anschaut, wie ist die Dramaturgie dieser Serie bisher und das Tempo dieser Serie, also ich glaube nicht, dass, also es hat einfach keinen Sinn mehr gemacht nach 8 Folgen, dass jetzt plötzlich noch X-Men und Fantastic Four und noch der Teufel alle plötzlich auf einmal irgendwie dort nach Westview einziehen.
Ja, so ging es mir auch. Also gerade als man dann gesehen hat, so das Finale wird auch nicht unbedingt irgendwie 90 oder 120 Minuten lang, was man vielleicht auch kurz spekulieren konnte, dass sie dann plötzlich so ein Finale in Spielfilmlänge aushauen oder so. Da war es dann eigentlich schon relativ klar, dass man jetzt nicht mehr die Ultra-Enthüllungen und die ganzen Easter Egg-MCU-Verstrickungen da noch in so einem 50-Minuten-Finale dann bekommt.
Diese wöchentliche Ausstrahlung, die diese Fantheorienbildung halt einfach befördert hat, die ist natürlich ein so ein Aspekt, der ja ein bisschen altmodisch ist, aber auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise bei WandaVision. Und ein anderer ist natürlich, dass die Folgen gerade in der ersten Hälfte der Staffel schon auch für sich allein stehen können, zum größten Teil zumindest. Also es ist einfach eine grundsätzliche Episodenhaftigkeit da, die ich persönlich sehr, sehr mochte. Die war vielleicht noch stärker zum Teil als bei The Mandalorian, bei den ersten 2 Staffeln von der Star Wars Serie bei Disney Plus. Und ich fand das total erfrischend, also man ist immer man ist immer sehr gespannt, oder ich war immer sehr gespannt, wie es weitergeht, wenn da auf einmal diese Mattscheibe irgendwie zu sehen war, dieses Muster und so weiter. Und dann dachte ich, ach, jetzt ist schon wieder vorbei. Na gut, ich gucke jetzt die nächste Folge. Und so, aber andererseits war es auch irgendwie immer sehr befriedigend so, dass man abgeschlossene Häppchen bekommen hat.
Und ich glaube einfach, also der größte Bösewicht von WandaVision ist einfach dieses Please Stand By-Bild am Ende jeder Folge. Also da haben, glaube ich, alle immer geschrien, was? Nein! Es waren erst 20 Minuten.
Ja. Weil sie auch immer so 6, 7, 8 Minuten lange Abspann, dann der Abspann auch so lang war, das war die Folge immer schon meistens viel früher vorbei, als man es eigentlich dachte schon.
Hättet ihr euch gewünscht, dass die ganze Staffel so ist? Also, weil sie wird ja immer mehr aufgeweicht und dann, je mehr man von dem Plot sieht, sag ich mal, desto mehr wird die Standalone-Struktur der Staffel aufgeweicht.
Ja, also ich hatte schon ein bisschen erwartet oder vielleicht auch gehofft, dass sie wirklich dieses, jede Folge deckt eine Sitcom-Epoche oder ein Sitcom-Jahrzehnt ab, dass sie das noch weiter durchziehen. Wir haben auch, als wir am Anfang drüber gesprochen haben, wie wir uns die Struktur vorstellen, jetzt auch so beim Movie-Pilot, haben wir auch gedacht, dass sie das wirklich 5, 6 Folgen lang durchziehen, dass sie wirklich so von Jahrzehnt zu Jahrzehnt gehen und da ein bisschen vielleicht noch die Realität von außen, die dann ja auftaucht, so ein bisschen mit einbeziehen. Aber das haben sie dann auch wirklich schon ein bisschen früher aufgebrochen, als ich es gedacht hätte. Das kann natürlich auch sein, dass sie einfach ein bisschen Angst hatten. Kann ich auch verstehen, dass sie jetzt wirklich diesen schrägen Sitcom-Stil einfach zu lange machen und das einfach zu viele abschreckt, was ja, glaube ich, auch der Fall war, dass viele so nach den ersten 2 Folgen gar keine Lust mehr hatten und schon abgesprungen sind. Aber da hätte ich mir schon ein bisschen gewünscht gehabt, dass sie das wirklich so 6, 7 Folgen oder sagen wir mal 6 von 9 Folgen, dass sie das immer so sehr in sich geschlossen, so als kleines Sitcom-Häppchen irgendwie servieren. Das wäre sehr cool gewesen.
Und ich hätte auch einfach gerne ein großes MCU-Finale im Sitcom-Stil mal gesehen.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie es aussehen würde, aber ich hätte es einfach cool gefunden.
Nee, also ich kann dir da absolut zustimmen, weil ich die MCU-Kinofilme jetzt nicht so wahnsinnig toll finde, so im Durchschnitt. Und dieses Sitcom-Experiment halt ganz viele Chancen irgendwie eröffnet, dieser Serie in eine ganz andere Richtung zu gehen, bevor sie dann, sag ich mal, ab der Hälfte oder irgendwann dann kurz vor Schluss dann doch wieder zu dem zurückkehrt, auch ästhetisch gesehen, was wir mit dem Marvel Cinematic Universe einfach so verbinden. Und ja, ich weiß nicht, ich war dann schon immer manchmal traurig, wenn ich zum Beispiel die Welt von Wanda und Vision dann verlassen habe und dann draußen war bei den Agenten, obwohl ich zum Beispiel die Figuren hier Jimmy und Darcy, die fand ich super. Also ich habe mich auch richtig gefreut, dass insbesondere Darcy wieder dabei ist.
Und dass sie auch einfach uns allen aus der Seele gesprochen hat immer und sagt, oh, ich guck seit 2 Wochen WandaVision, das ist so toll.
Ja, ich fand auch in der Mitte der Staffel, da gab's so einen kleinen Hänger, also sie hatten ja dann die 4. Folge, wo dann komplett so von der Außensicht erklärt wurde, was da jetzt überhaupt vor sich geht, so ein bisschen. Das war ja dann die Folge, die so praktisch unsere Sichtweise aufgegriffen hat und das dann so erklärt hat. Und dann fand ich die Folge danach, da hat's dann auch so ein bisschen geschwankt, dass man nicht wusste, kriegen sie jetzt die Balance noch hin zwischen diesem ausgeflippten WandaVision-Stil der ersten Folgen und dieser MCU-Realität, die ja dann so eher gewöhnlicher ist wie die Kinofilme, die wir kennen. Ich fand aber, es hat sich dann auch besser eingependelt, als ich teilweise befürchtet hatte dann in der Mitte. Also, dass sie diesen Wechsel schaffen zwischen dem, was in dem Sitcom-Hex passiert und dem, was von außen passiert. Und weil sie auch versuchen, dann von außen immer mehr da einzudringen und dass sich das immer mehr vermischt. Das haben sie dann schon, finde ich, gut hinbekommen. Und eben gerade, was ich ja auch schon am Anfang erwähnt hatte, dass so dieser emotionale Fokus so auf Wanders Geschichte und auf ihre Entwicklung, das war für mich dann wirklich was ich auch ein bisschen stärker fast fand, als jetzt nur Sitcom-Gags oder Referenzen oder so. Das hat für mich dann schon so ein bisschen den Kern auch ausgemacht in den späteren Folgen, dass es schon sehr emotional und berührend auch war einfach.
Da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, kein Marvel-Projekt hat mich bisher so berührt wie WandaVision, insbesondere auch dann zum Finale hin. Und ja, ich glaube, dass das trotzdem gelingt, liegt auch so ein bisschen daran, dass eher die Marvel-Welt in, wie hieß, Westview?
Mhm.
Einbricht, als dass Wanda rausgeht, so richtig. Also ich glaube, dadurch hat man dann natürlich immer noch die surrealen Aspekte von ihrer Welt dabei, während dann halt die Militärwagen reinfahren und so am Ende, wie es eben sein muss in einem Superhelden-Blockbuster heutzutage, nehme ich mal an. Was waren denn, und das ist ja immer leichter zu machen, wenn man so episodenhafte Staffeln hat, was waren denn eure Episoden-Highlights von der Staffel WandaVision?
Also bei mir war es wahrscheinlich die Lieblingsfolge, war schon die vorletzte tatsächlich. Die ist dann zwar sehr stark weg von diesem lustigen Sitcom-Ton und hat sich dann komplett so aufs Emotionale eingeschossen, aber das war für mich schon auch die berührendste und beste Folge der Staffel. Also wenn dann wirklich Wanda nochmal mit Agatha durch ihre traumatischsten Erinnerungen wirklich die durchläuft auch, das ist ja dann auch so ein bisschen surreal umgesetzt, dass sie nochmal so wirklich wie in so Räume geht, ihre eigene Vergangenheit betritt und dann nochmal das durchleben muss und dann dadurch auch wirklich so dieses Gesamtbild entsteht, was jetzt auch dazu geführt hat, eben, dass die Ereignisse in WandaVision so in Gang gesetzt wurden. Das war für mich schon die stärkste Folge der ganzen Staffel. Ich weiß gar nicht, wie ging es euch da so?
Bei mir ist schwierig. Ich habe sie alle geliebt. Es ist schwierig, also ich fand die Halloween-Folge unglaublich toll, wegen diesen ganzen tollen Comic-Referenzen, wo sie alle ihre trashigen Comic-Kostüme tragen. aber ich glaube, so mein Episoden-Highlight war wahrscheinlich die Modern Family-Folge, weil einfach dort diese Hommage an die Modern Family Sitcom einfach so präsent und so toll umgesetzt war, weil das ist auch einfach eine Sitcom, die mir so am frischesten noch im Gedächtnis ist, mit die gerade erst zu Ende ist, mit der ich die letzten 10 Jahre meines Lebens verbracht habe. Und das war einfach sehr schön umgesetzt und natürlich wegen dem tollen Ende Agatha All Along. Da ist dann alles eskaliert in mir.
Ich muss sagen, das wäre auch meine Wahl gewesen. Also wir meinen jetzt hier die 7. Folge, Breaking the Fourth Wall. natürlich inszeniert von Matt Shackman, wem sonst. Und ja, ich fand das auch im Nachhinein etwas seltsam, dass, also klar, ich bin nicht mit der Dick Van Dyke Show oder so oder I Love Lucy aufgewachsen, also den Sitcoms, die in zum Beispiel in der ersten Folge referenziert werden, oder aber auch Bewitched oder so. Also was mir eher dann was aus dem 90er-Jahre-Fernsehen gesagt hat, war dann zum Beispiel die bezaubernde Genie. Und dann natürlich, je bunter die Episoden wurden, desto näher war das dann auch an meiner eigenen Fernsehsozialisierung. Und was ich ja halt dann im Nachhinein sehr spannend fand, war, dass zum Beispiel die Full House-artige 80er-Jahre-Folge, dass mich dort das Sitcom-Setting, obwohl das eine Serie ist, die ich wirklich intensivst geschaut habe als Kind, genau wie die anderen, also zum Beispiel auch Alle unter einem Dach, was ja auch durch Wandas Kleidung referenziert wird, also der Look von Steve Urkel oder Wer ist hier der Boss zum Beispiel, das sind alle Sachen, die ich ganz, ganz oft geschaut habe als Kind. Und trotzdem ist es die Parodie nicht so recht gelungen. Also die Referenzen sind alle zu erkennen, aber es kommt nicht so richtig an das Feeling ran dieser Serien. Und dann schaue ich auch diese Breaking the Fourth Wall Folge, und obwohl ich jetzt, ich glaube, in meinem Leben nur 3 Folgen Modern Family geschaut habe, aber auch so ein bisschen The Office und natürlich Arrested Development und so, war das so lebendig auf einmal, also als wäre das wirklich, weiß nicht, also das wäre ja auch glaubwürdig gewesen als, sage ich mal, eine echte MCU-Sitcom, die in den frühen 2000ern entstanden wäre oder so, was ich unbedingt sehen will. Also bitte, kann jemand zu NBC oder ABC oder wahrscheinlich eher ABC gehen und das pitchen, weil das ist natürlich jetzt auch nicht mehr so der neueste Ansatz, aber das fand ich fantastisch, und es wirkte auch so aus sich selbst heraus organisch so lustig und nicht so mit diesen Jahrzehnten Abstand, was bei den anderen eher der Fall war, dieses aus Jahrzehnten Abstand überlegen, warum haben die Leute das damals geguckt? Was ich bei den anderen Sitcom-Parodien halt manchmal so hatte, dieses Gefühl. Ja, und Agatha am Ende ist natürlich nicht zu schlagen, fürchte ich.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, gerade so in den ersten Folgen, da hatte man ja schon diese älteren Jahrzehnte, so mit 50er, 60er Stilen, aber da haben sie auch, glaube ich, also da ist der Humor ja auch mehr dadurch entstanden, dass sie zwar das optisch oder so stilistisch nachgeahmt hatten, aber da kam ja schon so der Humor jetzt auch nicht durch diese typischen Gags der damaligen Zeit, sondern halt durch diesen Zwiespalt zwischen, sie sind jetzt in diesem alten Setting, aber sie haben ja Superkräfte oder sind irgendwie was Besonderes. Ich glaube, da wurde eher versucht, das viel über diese Gags auszuspielen, und das haben sie in den späteren Folgen auch ein bisschen anders gemacht, indem sie wirklich mehr an dieser Gag-Struktur auch von diesen aktuellen Serien, wie jetzt Modern Family oder so, das mit diesen, ja, durch die Kameraführung und diese Einzelinterviews, die sie angesteuert haben, das haben sie da schon auch ein bisschen besser hingekriegt, fand ich.
Ja, das waren ja die ersten 2 Folgen, wo eigentlich immer der Gag war, sie ist eine Hexe und er ist ein Roboter, so mein Ehemann mit seinem unzerstörbaren Kopf. Und
ja, es gab noch, also in der ersten Folge war für mich schon Comedy-Highlight dieses Dinner, das sie dann veranstaltet haben. Das fand ich schon sehr witzig, weil es dann auch was sehr abgefahren Schräges hatte, wenn dann, also das hatte schon sowas David Lynch-Horror-mäßiges fast schon, diese Dinner-Szene, die sie da abgefeuert haben. Das fand ich schon sehr witzig, gleich in der ersten Folge auch, das so gegen Ende dann noch einzustreuen.
Und das sokovianische Hallo, also so begrüße ich jetzt auch jeden einfach immer. Wenn wir jemals wieder Besuch empfangen dürfen zu Hause, dann werde ich sie so begrüßen.
Ja, ich fand die Szene auch super gruselig. Ich habe mich dann gefragt, ab wie vielen Jahren ist eigentlich WandaVision empfohlen? Weiß das jemand von euch?
Müsste ich nachschauen. Ich glaube, es waren 12, ab 12 jetzt empfohlen.
Ich glaube, am Anfang war es ab 6. Das war auch das
ab 6 sogar.
PG-Rating, zumindest in den USA.
Gut, weil das war, glaube ich, die gruseligste Szene in der ganzen Serie für mich. Vielleicht, weil es so lebensnah ist. Andere Szenen-Highlights vielleicht. Also ich muss natürlich sagen, ne, als Pietro, beziehungsweise, wie heißt er, Peter Boner?
Ralph Boner,
sorry. als Evan Peters aufgetaucht ist, da habe ich geschrien. Ne? Und ich wusste, dass es passiert, weil ich vorher nämlich in meiner Eigenschaft als Redakteurin bei Moviepilot das erfahren habe.
Tut mir leid.
Nee, das ist absolut okay. Ich bin da ja auch resistent. Aber trotzdem, dieser Moment war einfach so groß für mich, weil ich halt Evan Peters auch in den X-Men-Filmen mochte. Und dann hat sich natürlich wieder vor meinem geistigen Theorienauge alles eröffnet. Hattet ihr ähnliche Momente? Was sagt ihr zu diesem Moment?
Ja, für mich war es auch ein sehr großer Moment. Ich fand generell die 5. Folge, in der das passiert, das war auch, also nach der vorletzten Folge, die ja für mich so das Highlight war, war das auch mit die beste Folge, weil die irgendwie das geschafft hat, so, da habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben, dass sie so ganz viele verschiedene Emotionen und Stimmungen in eine Folge gepackt hat. Also es war so eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die aus lauter tollen Einzelszenen bestanden hat schon. Also die Folge fand ich generell grandios. Da war ja dann auch der Moment, in dem Wanda dann kurz aus diesem Hex ausgebrochen ist und draußen dann auf die Sword-Leute getroffen hat und dann wirklich wie so eine, zum ersten Mal wie so eine total bedrohliche Bösewichtin vor denen stand und gemeint hat, lasst mich hier in Ruhe, haltet euch fern von mir, und sie dann wirklich so, da hatte man kurz wieder das Gefühl, oder man weiß sich nicht sicher, ist sie jetzt wirklich so die große Bösewichtin tatsächlich, die irgendwie vor sich selbst geschützt werden muss. Das fand ich auch, das war ein sehr toller Moment, gerade auch wieder wegen dem Schauspiel von Elizabeth Olsen, die eh die ganze Serie einen tollen Moment nach dem anderen bekommen hat. Das war so eine Szene, die mir wirklich sehr in Erinnerung noch geblieben ist. Aus dieser Folge, die dann am Ende noch so, ach ja, hier ist Peto noch, ihn auch noch vor die Tür gestellt hat und so. Das war ein sehr schöner Moment.
Es sind einfach so viele tolle Momente, also so diese humorvollen Momente. Der Humor hat mir sehr gefallen. Also da war, glaube ich, mein Highlight in der 3. Folge, wo es plötzlich anfängt zu regnen in ihrer Wohnung und sie sagt, meine Fruchtblase ist gerade geplatzt. Das, also, mich fast vom Sofa geworfen. Und halt, also der Humor ist so toll, auch manchmal sehr selbstreferenziell, wenn Agatha Harkness dann sagt, hier, also dein Akzent ist aber auch immer, der kommt und geht immer, wie er will. Fand ich sehr schön. Und also Szenen, diese humorvollen Szenen, diese sehr emotionalen Szenen, also wenn sie sich halt fast wortwörtlich das Herz rausreißt, indem sie dann diesen Hex erschafft und sich dann wirklich ans Herz packt und das alles explodiert, das hat sie auch sehr mitgenommen. Und dann natürlich, wo sie dann, was war das, von Vision hier, dass er ihr das Haus gekauft hat, das war auch.
Ja, das war so eine Grundstückszeichnung, so ein Plan.
Ja, genau, irgendwie die Urkunde oder so, ja, das war.
Ja. Ja, oder auch der Schockmoment, das war, glaube ich, auch die 5. Folge, als man kurz diesen toten Vision sieht, das war auch, das war, glaube ich, nach der Dinner-Szene für mich der gruseligste oder erschreckendste Moment, als dann kurz in dieser Sitcom heile Weltrealität dieses Bild von diesem toten Vision einbricht, das war schon ziemlich verstörend auch.
Ich glaube, so dieser erste wirkliche Moment, der wirklich geschockt hat, war am Ende der 3. Folge, wo sie erwähnt, dass sie auch einen Zwilling hatte. Und dann dieser Moment, wo sie sich an Pietro zurückerinnert und dieses sokovianische Lied dann vor sich hin säuselt.
Was sagt ihr denn so insgesamt zu der Anbindung ins MCU? Also der Pietro-Moment, der hat natürlich auch ganz, ganz viel angedeutet, was dann irgendwie überhaupt nicht wahr geworden ist. Fürchte ich. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber andererseits dachte ich wieder, bist doch selber dran schuld. Warum hast du Erwartungen an die Serie? Aber in anderen, sage ich mal, also ist halt einfach wahrscheinlich einfach zu viel verlangt, dass eine neuen folgenlange Serie, irgendwie das X-Men-Universum von Fox, jetzt wo es Disney gehört, einfach mal eben ins MCU holt. Ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Und ja, aber in anderen Richtungen war es natürlich schon sehr stark an das MCU angebunden. Wir haben ja schon Darcy erwähnt und andere Figuren, die mit wiederum anderen Figuren verbunden sind, die wir aus MCU-Filmen kennen. Also zum Beispiel Monica Rambeau, die wir dann kennenlernen. Wie findet ihr denn quasi diese Außensicht aus dem MCU heraus, quasi auf das bizarre, surreale, lustige, traurige Geschehen in Westview, was die wir dann erhalten durch diese ganzen Geschehnisse rund um Sword und so weiter, die um Westview herum stattfinden. Wie fandet ihr das, wenn die Serie dann quasi rausgeguckt hat in die restliche Welt des Marvel-Universums?
Also da waren meine Eindrücke auch ein bisschen geteilt. Ich fand, was du auch schon erwähnt hast, dieses Duo aus Jimmy und Darcy fand ich immer super. Den habe ich total gern zugeguckt. Da hätte ich auch gern mehr noch gesehen, wie die da wirklich zusammen als Duo da irgendwie sich dem Ganzen nähern und darüber irgendwie diskutieren oder so. Ich fand, ein paar Sachen sind aber, das ist aber wahrscheinlich auch dem Format geschuldet und dass eben viele Folgen sehr kurz waren, sind für mich ein paar Figuren oder Aspekte einen Tick zu kurz gekommen. Gerade Monica Rambeau fand ich eine super Figur, dass sie jetzt neu dabei war und auch so ein bisschen weiter überhaupt schon ergründet wurde, aber es wirkte noch mehr wie so ein knappes Teasen erstmal, also dass man jetzt irgendwie sie vorgestellt bekommen hat, so ein bisschen weiß, wer sie ist und dass sie jetzt wohl auch eine neue Superheldin ist. Aber es wirkte dann gerade noch mal so hinten raus im Finale dann auch wirklich eher wie so ein Teasen, dass sie dann sehr wahrscheinlich ein großer Teil von Captain Marvel 2 oder so sein wird. Da ist sie mir so als Figur, Charakter selbst ein bisschen zu kurz gekommen und auch gerade so diese ganze Sword-Verbindung, da muss ich auch wieder ein bisschen aufs Finale zu sprechen kommen, das war mir dann auch ein bisschen zu Bösewicht stereotypisch, dass jetzt hier der Director Hayward, der dann der böse Strippenzieher ist, der ja dann den Vision, den neu erschaffenen Vision an sich reißen will und da gleichzeitig Wanda ausschalten will, das war mir so ein bisschen zu MCU konventionell aufgelöst. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber das waren so ein bisschen meine Probleme, dass das so ein bisschen verknappt und verkürzt wurde oder ein bisschen einfach runtergebrochen wurde, so auf Sachen, die man eigentlich im MCU schon oft schon gesehen hat. Ich weiß nicht, Max, wie ging's dir da mit den MCU-Verbindungen oder mit den Charakteren von außen?
Also die von außen schon, das sind halt alles nur so Nebenfiguren, die am Ende dann doch nicht so viel Gewicht hatten, wie sie hätten können. Vor allem halt Monica und Darcy. Ich glaube, das hat andere Gründe, aber Darcy hat ja in der letzten Folge nur eine kurze Szene, wo sie in diesem Wagen sitzt. Und das hat, glaube ich, einfach produktionstechnische Gründe gehabt, warum das Finale an einigen Stellen so ein bisschen abgeschnitten wirkt. Dass sehr viele Fäden werden offen gelassen.
Kannst du mehr dazu sagen?
Ja, also es wurde ja während der Corona-Pandemie gedreht, dass ich glaube, es waren nur 2 Folgen oder so erst fertig und da haben sie ja sehr viel währenddessen gedreht. Und das Ende wirkt halt schon, dass Kat Dennings stand dann nicht mehr zur Verfügung für die letzte Folge irgendwie, weil sie schon was anderes gedreht hat. Deswegen haben sie da so reingeschnitten, nur einmal kurz in einer Szene und dadurch ist ihre, also sie hat ja gar keinen wirklichen Bogen, ihr Charakter. Sie ist dann einfach weg. Und das wird dann so abgetan. Und es gab so einige Sachen, weswegen das Finale so gehetzt wirkt. Es gab eine komplette Sequenz, die gedreht wurde, die jetzt gar nicht mehr im Finale ist, weil es nicht rechtzeitig fertig wurde. Das wurde nämlich erst 1 oder 2 Wochen vor der Ausstrahlung fertig. Ursprünglich sollten nämlich auch die ersten 3 Folgen am Stück gezeigt werden und dann wöchentlich. Aber das hätte dann nicht hingehauen, weil sie noch gar nicht so weit waren mit der Serie. Also die ist wirklich kurz vor knapp erst fertig geworden. Und dann ist halt so eine große Szene, wo irgendwie die Kinder und Monica und Darcy und der Ralph Boner zusammen irgendwie so ein Goonies-Moment haben und gegen den Hasen kämpfen von Agatha Harkness, der sich doch als Dämon irgendwie herausstellt. Das haben sie alles gefilmt, aber das wurde alles mit den VFX irgendwie Sachen nicht mehr fertig und hätte dann nicht mehr ganz gepasst. Und das ist so ein bisschen schade, das merkt man halt, dass so gewisse Sachen angefangen wurden und viele Fäden einfach so ins Nichts laufen. Halt Ralph Boner, da fehlte mir noch so ein bisschen die Auflösung, was denn jetzt mit ihm ist. Der wird dann einfach nie wieder gesehen oder Darcy wird einfach nie wieder gesehen. Also da sind so ein paar Sachen, da hätte ich mir mehr Abschluss gewünscht.
Ja, das deckt sich auf jeden Fall. Also mit meinem Eindruck vom Finale, dass so ein bisschen gehetzt wirkte und eben jetzt, wo du es erzählst mit den Produktionsbedingungen, da gibt das natürlich schon auch Sinn, dass da einfach Sachen zu kurz gekommen sind oder irgendwie man den Eindruck hatte, da hat jetzt noch was gefehlt, da wurde was nicht richtig abgeschlossen. Das habe ich auch mitbekommen, dass viele auch meinten irgendwie, das war schade, dass Darcy da gar nicht mehr zu sehen war, dass sie da irgendwie so ein bisschen aus dem Finale ausgehalten wurde, bis auf diesen einen Moment. Das stimmt schon jetzt, wenn du es von den Produktionsbedingungen so erzählst, dass ist schon so der Eindruck auch von mir gewesen.
Dann hätte ich es cooler gefunden, wenn sie einfach gar nicht im Finale auftaucht und dann eine Post-Credit-Szene kommt, wo sie immer noch an der Kreuzung steht und die rote Ampel ist. So. Das hätte vielleicht, ja. Das wäre noch ein Gag wenigstens gewesen.
Ja, auch das mit dem Ralph Boner. Ich meine, Jenny, du hast ja auch schon drüber gesprochen, dass die Serie eigentlich nichts dafür kann, dass du die Erwartung hattest. Weil ich fand, das war auch schon einer der billigsten Cop-Outs so in die Richtung. Also, dass sie da einen Rückzieher gemacht haben und so. Da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob das wirklich jetzt endgültig so ist, dass es einfach irgendwie, dass es ein normaler Zivilist war, der da irgendwie reingezaubert wurde, gerade durch die Besetzung eben von Evan Peters. Da finde ich die Theorie eigentlich ganz schön, die wir ja auch am Ende noch hatten, dass das vielleicht ein doppelter Twist ist, dass er sich wirklich so als, weil es gibt ja in der Serie auch Momente, wo Jimmy Wu sagt, er hat da irgendjemanden im Zeugenschutzprogramm, mit dem er Kontakt aufnehmen will, dass das vielleicht wirklich doch der Pietro Quicksilver ist aus dem X-Men-Universum und sich da irgendwie nur im Zeugenschutz befindet, dass sie das dann im Nachhinein noch auflösen, das fände ich eigentlich fast schon besser, als jetzt wirklich so diesen Haha, Edge Twist, den sie da gebracht haben.
Ich will es einfach nicht akzeptieren. Ich will es nicht akzeptieren. Das ist das Gleiche, was sie schon in Iron Man 3 mit dem Mandarin gemacht haben.
Ja, genau.
So einen coolen Bösewicht eingeführt und dann Edgy Badge ist nur ein Schauspieler. Oder das haben sie auch in Spider-Man Far From Home gemacht mit den Trailern groß. Es geht ums Multiversum. Mysterio ist aus dem Multiversum in unsere Welt gelangt. Nein, ist alles fake. So.
Mhm.
Ich befürchte schon, dass sie uns einfach nur trollen wollen und auch Multiverse of Madness Doctor Strange 2 einfach auch was ganz anderes ist und gar nichts mit dem Multiversum zu tun hat.
Oh je.
Also, ja, den Iron Man Twist muss ich verteidigen, weil den finde ich immer noch gut. Wenn auch der Film insgesamt eher enttäuscht. Und ich mochte auch das in Spider-Man Far From Home. Also ich weiß nicht, die Kinovarianten fand ich bisher immer cleverer oder so als hier, weil hier hast du ja nicht nur irgendwie Ben Kingsley in einem komischen Kostüm oder Jake Gyllenhaal als Mysterio möglicherweise, sondern hier hast du ja jemanden, der einfach wahnsinnig viel mitbringt an popkultureller Vorbelastung, an Marvel-Vorbelastung und dann wird das eben so für so einen Sitcom-Gag benutzt mit, ja, Sitcoms haben früher auch immer einfach Leute neu besetzt, ohne es zu erwähnen, so in der Art. Also machen wir das jetzt hier auch. Und das fand ich hier schon wesentlich enttäuschender, was, glaube ich, aber auch daran liegt, dass Evan Peters einfach der bessere Quicksilver ist. Ich weiß nicht, ob das ein Hot-Take ist oder eine kantige Meinung hier im Marvel-Fandom, da gehöre ich nicht dazu. Aber Evan Peters war von den beiden Quicksilvers, die es im Fox X-Men-Universum und im MCU gab, also Evan Peters und Aaron Taylor Johnson, war er halt einfach der bessere, der charismatischere und so. Und ja, ich weiß nicht, am Ende muss ich das auch so ähnlich wahrnehmen, wie du magst. Also für mich war das dann einfach so, oder wie ja beide vielleicht auch, für mich war das einfach so dann ein schlechter Gag. Und
es war ein Peniswitz, es war einfach irgendwie ein 4 Folgen lang aufgebauter Peniswitz und dafür haben sie Evan Peters rausgeholt und es gibt jetzt einfach auch gar keine Möglichkeit dadurch mehr, wenn er wirklich nur ein armer Schauspieler ist, gibt es auch gar keine Möglichkeit mehr, Quicksilver überhaupt ins MCU zurückzuholen, weil dadurch würde ja gesagt, es gibt nur ein Quicksilver und der ist tot. So, und das ist Aaron Taylor Johnson und wenn der nicht zurückkehrt, dann gibt's auch keinen anderen Quicksilver mehr, weil das Multiversum gibt's
nicht. Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, in Comic-Erzählungen, auch im Kino, geht erstmal alles. So. Und durch die Möglichkeit eines Multiversums ist ja auch vorstellbar, dass jemand in einem anderen Universum zufällig auch so aussieht wie Evan Peters und auch Quicksilver ist oder so. Also ich glaube, im Grunde, wenn man sich anschaut, wie das MCU mit dem Tod von Figuren zum Beispiel umgeht und so, ist erstmal alles möglich, wenn es darum geht, Leute zurückzuholen. Und was interessiert sie in 5 Jahren, was sie jetzt in WandaVision irgendwie in so einem Nebensatz als Gag gemacht haben? So in der Art. Also da würde ich jetzt nichts ausschließen. Ich hoffe natürlich, dass sie an Evan Peters als Quicksilver festhalten, sollten sie in die Richtung gehen, weil ich mich immer freue, wenn er Arbeit kriegt.
Und spätestens jetzt nach den Fanstürmen, dass sie sich jetzt, es ist ja zum Glück nicht final gesagt, dass er es nicht ist in der Folge, also sie haben zumindest noch ein Hintertürchen, um da doch noch wieder rauszukommen aus der Nummer.
Ja, ich glaube, das liegt eben auch daran, weil bei den ganzen Fan-Touren, die es gab, da konnten ja jetzt die Verantwortlichen der Serie nicht viel dafür, dass sich das jetzt so in einen Hype verwandelt hat, aber bei diesem Evan Peters-Spielchen, da haben sie ja ganz bewusst damit gespielt, dass sie den da am Ende der 5. Folge auftreten lassen. Da war denen ja schon klar, dass das ein Riesending sein wird durch die X-Men-Verbindung und dass sie dann da in der allerletzten Folge im Finale noch so, ach ja, das ist übrigens nur Fake gewesen, der ist ein ganz normaler Typ, so, das war schon fies auf jeden Fall. Also das war schon sehr kalkuliert, die Fans verarscht so ein bisschen, kann man sagen.
Das Gleiche haben sie ja auch ein bisschen mit Emma Caulfield gemacht. Das hat sie jetzt auch in Interviews gesagt, dass sie eigentlich von Anfang an wusste, sie wird nur besetzt, um als roter Hering da zu dienen, um die Fans in die Irre zu führen. Weil wenn schon irgendwie jemand aus dem, so jemand wie Emma Caulfield aus dem Buffyverse irgendwie dort besetzt wird, dann muss das ja irgendwas Wichtigeres sein. Das kann ja nicht nur einfach nur eine Frau im Hintergrund, die hinter der Hecke steht, sein.
Emma Caulfield hat wen in Buffy gespielt?
Anya, oder?
Die Freundin von Xander, ne? Und ja, genau. In WandaVision war sie aber am Ende nur in, ich weiß nicht, 1,5 Episoden zu sehen, oder wie war das? Ich bin da nicht mehr ganz sicher.
Ja, sie war ja am Anfang, in der 2. Folge, wurde sie eingeführt als Dottie, die so ein bisschen die Vorstadtkönigin war, die so diese Fundraiser und Talentwettbewerbe gemacht hat und da hatte man eben schon gedacht, dass sie so ein bisschen sich als X-Men-Heldin oder Superheldin-Figur entpuppen könnte, aber sie kam dann wirklich kaum noch vor in den späteren Folgen der Serie. Sie war, glaube ich, in der letzten Folge ja dann noch mal kurz zu sehen, wo sie dann auch kurz sagt, so, also wo sie aus dieser Rolle, in die sie da reinverbannt wurde, ausbricht und irgendwie darum fleht, dass sie einfach wieder in ihr normales Leben zurück kann, weil sie irgendwie auch eine Familie hat und Kinder hat und so. Das war eigentlich die letzte Szene, die wir mit ihr da gesehen haben, also dass da nichts mehr dahinter steckte, sondern dass sie einfach nur eine von diesen eben Gefangenen war in dem Hex und da ist sie dann eben gar nicht mehr wirklich, hat sie keine größere Rolle mehr gespielt, als man hätte vermuten können nach den ersten 2-3 Folgen.
Zumindest hat sie auch, glaube ich, dann auch in der letzten Folge wenigstens enthüllt, was mit den ganzen Kindern passiert ist. Die haben nämlich alle, waren alle in ihren Zimmern eingesperrt.
Ja, stimmt.
Wochenlang.
Ja, ich glaube, das ist nochmal ein anderer Podcast, oder? Die Vorstellung, was diese armen Menschen in dem Städtchen durchmachen mussten. Ja. Was mir, ehrlich gesagt, in der Serie viel zu kurz kam. Und ich mochte auch überhaupt nicht den Moment, wo ich glaube, Monica zu Wanda sagt, hier, sie wissen nicht, was du geopfert hast. Mhm. Und da denke ich, ja, weißt du, was sie geopfert haben?
Ja.
Und mich hat das auch sehr, sehr stark, ehrlich gesagt, an Wonder Woman 1984 erinnert, indem, ohne zu spoilern, auch aufgrund der Trauer und der Liebe der Hauptfigur einem Normalo-Menschen für eine bestimmte Zeit quasi die komplette Kontrolle über sein Leben und seinen Körper geraubt wird. Und der Film wurde sehr, sehr stark dafür kritisiert, dass er quasi nicht adressiert, dass das vielleicht irgendwie Konsequenzen haben sollte oder dass niemand einfach darüber redet, was da gerade zum Teufel nochmal in den letzten 150 Minuten passiert ist mit diesem Mann. Und hier wird das so angedeutet, dass da was Schlimmes passiert ist, aber die Inszenierung dieser Menschen, als sie da im Finale alle so auf dieser Straße stehen, da hatte ich das Gefühl, die werden eher wie Antagonisten und nicht wie Opfer inszeniert, weil sie stehen so um sie herum, total still, dann gibt's diese anklagenden Blicke und dann dachte ich manchmal, bin ich jetzt hier irgendwie eine Twilight Zone Episode oder ist das ein Zombie-Film oder so und nicht dieses, also es gibt nie so richtig, zumindest ging es mir so, den Moment, wo jemand wirklich einsieht, hier, das war alles total falsch und die Menschen haben riesige Opfer gebracht, sondern es ging immer sehr egozentrisch um den Wirbel, den scharlachroten Wirbel, den quasi Wanda um sich herum erzeugt hat.
Ja, ist glaube ich ein schwieriges Thema, wie man da die Balance findet, um sie nicht zu sehr zur antagonistischen Macht zu machen in ihrer eigenen Geschichte. Ist, glaube ich, so eine Gratwanderung. Und am Ende war es halt eher alles aus der Sicht von Wanda erzählt und wie sie das Ganze sieht.
Ja, das ist mir auch aufgefallen in der letzten Folge dann. Ich weiß ja gar nicht, der Dialog war ja, glaube ich, dann, also Monika hat es ja gesagt mit, sie sind sich gar nicht bewusst, was du für ein Opfer gebracht hast, aber dann, ich weiß gar nicht, sagt das dann Wanda davor oder danach, dass sie ja dann auch sagt, ja, das wird aber nichts dann ändern oder so, dass sie mich jetzt hassen oder so in die Richtung. Da sagt sie ja auch noch so ein eher bitteren Satz, aber das stimmt schon, das wirkt dann so ein bisschen abpuppt und wird dann nicht mehr weiterverfolgt, das passt halt so ein bisschen zu dieser abpuppten Stil des Finales, wo einfach ein bisschen Sachen abgeschnitten werden oder nicht weiterverfolgt werden, wo man sich denkt, da könnte man jetzt noch ein bisschen tiefer das Ganze irgendwie ausbauen oder erforschen, gerade eben die ganze Stadt mit den Einwohnern, die da wirklich irgendwie manipuliert wurde und gefangen war und so, das stimmt, das ist ein bisschen kurz gekommen dann im Finale.
Ein paar Sachen kommen zu kurz, wie du sagst. Darcy zum Beispiel, wie schon erwähnt, oder aber auch Monica Rambeau so ein bisschen, die dann irgendwie einfach nur rumsteht mit leuchtenden Augen. Aber dafür kriegen wir von einer Person doppelt so viel wie vorher. Und zwar Vision. Gespielt von Paul Bettany,
über den wir noch gar nicht geredet haben.
Ich sag erstmal nichts zu meiner Meinung zu White Vision. Was haltet ihr von seinem Einsatz in diesem Finale? Es wird ja schon vorher vorbereitet. Irgendwie, Max, sag doch mal.
Generell fand ich natürlich schön, dass Vision jetzt auch mehr und auch Wanda, dass die beiden so viel mehr Bühne bekommen in der Serie, als sie bisher im MCU bekommen haben. Ich finde es etwas schwierig mit White Vision am Ende, weil das alles, was Wanda eigentlich durchgemacht hat in der ganzen Serie, ein bisschen wieder nichtig macht. Wofür hat sie jetzt diesen ganzen Trauerprozess gehabt, wenn am Ende doch ihr Mann eigentlich wieder lebt? Wenn dann aber auch ohne Emotionen und Gefühle. Sonst aber der Moment selbst habe ich natürlich sehr gefeiert, weil ich großer Fan der Comics bin und es halt auch in den Comics so diese große Beziehung, diese epische Avengers-Beziehung in den Comics ja auch damit endet, dass Vision wieder neu belebt wird und dann aber ohne Emotionen und dann mit Wanda eigentlich Schluss macht. Und das ist so ein harter Schlag.
Glaubst du, das wird hier auch so weitergehen wie in den Comics?
Also ja, also ich würde sie jetzt nicht direkt erstmal zusammenführen. Das ist natürlich, das hat mich so ein bisschen auch gewurmt am Ende der Serie, dass es so gar kein, sie weiß ja gar nicht, dass Vision da draußen ist irgendwie. Das hat sie ja gar nicht mitbekommen. Von da wird das irgendwie so ein Überraschungsmoment sein. Ich kann mir auch noch nicht vorstellen, in welchem der kommenden MCU-Filme oder Serien Vision überhaupt noch einen Platz hätte, wo er überhaupt wieder zurückkehren könnte. Ich würde die beiden erstmal jetzt in verschiedene Pfade führen. So ist es ja auch in den Comics. Und das würde natürlich auch eine zweite Staffel, nicht WandaVision, sondern Vision vielleicht eröffnen. Weil da gibt's auch so eine sehr, sehr tolle Comic-Mini-Reihe, die heißt The Vision, wo quasi wie WandaVision, nur Vision erschafft sich da selbst eine kleine Androidenfamilie in der amerikanischen Vorstadt und das Ganze geht dann auch ganz schnell den Berg runter. Aber das ist auch so eine sehr tolle Geschichte, die damit vielleicht jetzt auch so ein bisschen eröffnet werden könnte, weil er natürlich jetzt schon so eine Identitätskrise durchlebt, dass er jetzt plötzlich Erinnerungen hat und vielleicht gar nicht weiß, was mit ihm passiert ist. Und er hat ja auch nicht mehr wirklich die Seele fehlt ihm ja auch irgendwie. Und da können so viele spannende Sachen jetzt mitgemacht werden.
Also ich fand das ja einen der tollsten Momente im Finale, muss ich sagen, als der Kampf Vision gegen White Vision, das fand ich erstmal nicht so aufregend, weil das hat sich halt angefühlt, als hätten sie neben dem Kampf Wanda gegen Agatha, brauchten sie da noch so ein Vision-Äquivalent, so ein Ausgleich, dass er auch irgendwie da so ein Megakampf dann noch austragen muss im Finale.
Den fand ich richtig cool. Der war fast 1:1 aus Man of Steel, der Kampf, wo die zwei Kryptonier gegeneinander kämpfen.
Im Boxkampf im Himmel?
Ja.
Genau, das ist auch der Grund, weil ich da nicht der größte Fan in Man of Steel von diesen 45-Minuten Finale. Aber ich fand es dann irgendwie wieder sehr abgefahren und ganz cool, dass sie dann diesen Kampf so auf 40 runterfahren und dann geht's in so eine philosophisch Arthouse-Richtung fast schon, dass sie dann irgendwie so philosophisch diskutieren über ihr Wesen und was ihr Identität jetzt ausmacht, wenn sie gleichzeitig zum selben Moment existieren. Das ist halt alles total versponnen, fast schon abgefahren, aber es hat für mich dann doch noch mal irgendwie gut reingepasst in dieses Finale, was ja sonst eher so mit Bombast und materialschlachtmäßig aufgefahren hat, während da die Sword-Leute mit ihren Panzern dann nach Westview einmarschieren und so und alles irgendwie immer spektakulär wird und dann gibt's eben diese Szene, wo die zwei Visions da einfach nur 5 Minuten miteinander da so philosophieren und reden. Das fand ich irgendwie schon einen sehr coolen Moment. Hat mich auch ein bisschen an Alien Covenant erinnert mit den zwei Michael Fassbender Androiden. Da musste ich die ganze Zeit dran denken, so ein bisschen. Und das fand ich, das war noch mal so ein bisschen abgefahrener Moment, der schon noch mal im Finale ausgestochen hat für mich dann.
Zum Glück hat keiner die Flöte noch rausgeholt.
Ja, das hat noch gefehlt.
Ja, der Schiff des Theseus-Moment oder Theseus-Paradoxon laut Wikipedia, das hat's für mich dann irgendwie noch gerettet. Also ich fand die Grundidee, dass White Vision existiert, ich meine, ich stecke ja nicht so tief in den Comics drin, ich stecke eigentlich gar nicht in den Comics drin, fand ich doof. Es hat auch so ein bisschen einfach so die, wie man im Englischen sagen wird, die Stakes verringert, also so die Hürden, die dann alles nur noch spannender machen, wenn man weiß, da fliegt noch irgendwo ein anderer Vision rum. Ist das jetzt überhaupt so schlimm, wenn der Hex-Vision quasi verschwindet? Weil das war ja abzusehen, dass das passiert. Und naja, wie gesagt, in dem Fall wusste ich auch, dass es passieren wird, bevor ich geschaut habe. Aber dass dieses Gespräch da in der, weiß nicht, Bibliothek oder Buchladen oder was das war, das mochte ich auch sehr, weil es eben, glaube ich, eher wieder näher an dem dran war, was die Serie eigentlich gut kann. Weil ich muss sagen, große scharlachrote Energiefelder, Fliegen, Hexen, Laserstrahlen ist nicht unbedingt das, was mir an WandaVision gefallen hat. Und da muss ich auch sagen, dass mir das überhaupt nicht gefallen hat. Und was mich auch generell stört, ist, dass da Hexen rumrennen, und alles, was sie machen können, oder was sie zu 90% machen, abgesehen von ein, zwei anderen Szenen, ist irgendwie Energiestrahlen rumzuschießen. Das ist irgendwie, als hätten sie zu viel Harry Potter gesehen. Ich weiß nicht.
War das jetzt gerade noch ein Harry Potter-Diss? Das ist, wird ja immer schlimmer hier.
Ich glaube, Harry Potter hat da, die sich insgesamt mehr mit Zaubern beschäftigen, auch zumindest den Vorteil, dass man auch andere Sachen sieht und ganz viele verschiedene Zaubersprüche und so. Aber wenn dann Harry und Voldy sich gegenüberstehen, dann geht's trotzdem wieder darum, unterschiedlich farbige Energiestrahlen aufeinander zuzuschießen.
Also es wurde ja schon viel gehext. Sie haben Menschen manipuliert, sie haben Äußerlichkeiten geändert, sie hat nochmal ihr, als Wanda nochmal ihren Move aus Age of Ultron gemacht hat und Agatha kurz da zurück in ihren Kopf zum Scheiterhaufen zurückgebracht hat. Da sind schon ein paar andere Sachen als nur violette Bälle gegen rote Bälle.
Aber ja, es waren schon sehr viele Bälle. So.
Ja, also sie haben dann kurz mal so irgendwie das Setting gewechselt und waren woanders, aber sie haben sich ja trotzdem die ganze Zeit nur mit ihren Energiestrahlen, ihren Hexenschüssen da gegenseitig befeuert. Da hatte ich mir auch ein bisschen gewünscht, dass sie da im Finale ein bisschen von diesem Standard-Showdown abweichen und da vielleicht auch noch kreativer da wieder noch mal durch die verschiedenen Sitcom-Epochen vielleicht durchstürmen und dass da alles noch mal irgendwie so ein bisschen aufgefahren wird, was so die letzten Folgen ausgemacht hat. Da habe ich mir auch ein bisschen mehr Kreativität erhofft, die ja die Serie eigentlich davor so hatte, dass sie ein bisschen das Bekannte aufgebrochen hat und so ein bisschen was Neues geboten hat. Und das hat mir da im Finale mit diesem Energiestrahlgeschieße, hat mir das da auch ein bisschen gefehlt, muss ich sagen.
Zumindest ist es für alle, die es erwartet haben oder gehofft haben, ist es dann noch abgehakt worden. So, hier habt ihr noch eure Bälle. Ich als großer Charmed-Fan kann mich sehr darüber freuen, weil das war eine Serie, die 8 Staffeln lang einfach nur daraus bestanden hat, dass Menschen sich irgendwelche Energiebälle an den Kopf werfen gegenseitig.
Andererseits hat uns, ich weiß nicht, wie ich von Charmed überleiten soll. Ich glaube, sie wäre eine hervorragende Charmed-Bösewichtin. Genau, das ist meine
Überleitung. Wo es übrigens auch einen Nexus gab. Just saying.
Ach Gott, Charmed habe ich schon so verdrängt. Jedenfalls meine Überleitung, wo wir schon bei Hexen sind. Eine ist besonders zauberhaft und böse, und zwar Agatha Harkness. Oh Gott. Die natürlich ein großes Highlight von WandaVision ist. Max, ich nehme mal an, du bist Catherine Hahn-Fan natürlich, sonst ich weiß gar nicht, wie du hier in den Podcast reinkommst.
Großer Catherine Hahn-Fan. Ich kann es immer noch nicht verstehen, warum Mrs. Fletcher, die HBO-Serie, immer noch nicht in Deutschland ist. Das ist eine ganz tolle Serie, wo sie die Hauptrolle spielt. Eine HBO-Serie von vor 2 Jahren, glaube ich. Ja. Unbedingt. Ich fand es einfach sehr toll. Sie hat halt am Anfang in den Folgen war sie ja immer die neugierige Nachbarin von nebenan, die auch so viele schöne Comedy-Elemente reingebracht hatte und dann auch dafür gesorgt hat, dass man das Ganze so ein bisschen hinterfragt, so was sie sagt. Und dann am Ende kommt dann ihre große Enthüllung, die, glaube ich, das offenste Geheimnis der Serie war bis dahin. Also für alle, die sich schon mal irgendwie mit den Comics beschäftigt hatten, war es einfach von Anfang an klar, dass sie Agatha Harkness sein wird. Und es sehr viele schöne Anspielungen darauf gab. Und ich habe es erwartet, dass diese Enthüllung kommt am Ende von Folge 7. Und trotzdem war ich so überrascht, wie sie es dann inszeniert haben mit diesem Sitcom-Intro, was sie dann selbst hatte, Agatha All Along. Und das war einfach so schön, wie sie diese Hexe dargestellt hat. So wirklich, mein kleines schwules Herz hat Freundsprünge gemacht, weil sie einfach so fierce und camp war. Also es war ja camp pur einfach, so wie sie das dargestellt hat. War sehr schön.
Ja, also war auch eine meiner Lieblingsfiguren aus der ganzen Serie, muss ich sagen. Auch gerade wegen Catherine Hahn, wie sie das gespielt hat. Es war super gut gemacht. Die ersten Folgen schon eben, wie sie da immer so, als die Nachbarin so eingekommen ist und dann irgendwie so ihr Kommentar abgeben hat, aber auch so ein bisschen dafür da war, dann so auszuhelfen in der Not. Und dann wirklich so diese Enthüllung dann später mit diesem Ohrwurm-Song, das war einer der tollsten Momente in der ganzen Serie. Da war ich auch nur am Feiern, als das kam, hab gleich nochmal zurückgespult, das mehrmals geschaut, und das war wirklich der ganze Umgang mit Catherine Hahn und der Figur war wirklich super gut gelöst, also.
Bis auf das Ende, da bin ich tatsächlich von der letzten Folge ein bisschen enttäuscht, dass sie dann doch zu Stereotyp-Bösewichtin gemacht wurde am Ende, weil bis zur vorletzten Folge war sie, natürlich, sie war so eine Antagonistin, aber sie war nicht, also man hat ihre Motivation so ein bisschen auch verstanden dahinter, und sie trotz, obwohl sie ja böse und manipulativ und hinterhältig ist, hat sie ja trotzdem, ist sie diejenige, die Wanda über die Klippe geschubst hat, um ihr Trauma zu verarbeiten und sie auf ihre eigene Art ihr geholfen hat. Und da war es immer so ein bisschen so ein Zwiespalt. Warum macht sie das? Will sie Wandas Macht, weil sie nicht nur, weil sie die für sich selbst haben will, sondern weil sie die Welt beschützen will vor dieser dunklen Phönixmacht, nenne ich sie jetzt mal.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also man musste ja auch lange nicht, als sie dann enthüllt wurde oder wo man vorher sich schon durch Theorien sicher sein konnte, dass sie Agatha Harkness ist, da war ich mir auch nicht klar, wird sie dann am Ende so eine normale Bösewichtin, wie sie jetzt im Endeffekt auch war, oder steckt da mehr dahinter? Ist sie so eine Art Mentorin vielleicht, die dann wirklich so Wanda so auf ihr ganzes Machtpotenzial so hinweist und sie dann so ein bisschen auch unter die Fittiche nimmt oder so? Das hätte ich eigentlich noch schöner gefunden. Das war ja so ein bisschen die Theorie, dass da noch mal ein größer Oberbösewicht kommt und dann vielleicht sich auch Agatha und Wanda dann so ein bisschen zusammenschließen müssen und da so eine Buddy-Dynamik vielleicht noch entstehen könnte oder so. Das hätte ich eigentlich auch ganz cool gefunden, anstelle dessen, dass sie jetzt halt dann doch die Bösewichtin war, die sich eben die Kräfte auch von Wanda einfach die Macht schnappen wollte oder so. Das stimmt schon, das war ein bisschen Dämpfer hinten raus, aber ansonsten hat das einfach Catherine Hahns Art und das Schauspiel hat einfach so super gut zu dieser Figur auch gepasst. Und
allein für sie braucht es einfach schon noch eine zweite Staffel WandaVision. Hat auch ein schönes Interview mit Jack Schaefer, der Head-Autorin, gelesen, die auch gesagt hat, für Agatha gibt es eigentlich die Möglichkeit, sie auf so eine Anti-Heldinnen-Richtung zu führen. Es braucht halt nur eine gute Story dafür. Und allein das ist doch schon ein Grund, vielleicht auch eine zweite Staffel zu machen.
Och nee, also ich finde, das ist schon gut abgeschlossen, wie es ist. Aber ich hatte gestern auch irgendwie die Vision bei Reddit gelesen, dass Agatha, die ja jetzt quasi in dem Städtchen irgendwie ihr privates Gefängnis hat, dass sie sowas wird wie Wandas Hannibal Lecter. Das heißt, immer wenn Wanda ein Problem hat, dann kommt sie dahin, weckt Agatha auf und sagt, hier, kannst du mir mal weiterhelfen, Hexenkönigin. Ich meine, und das hatte ich auch gestern bei Reddit gelesen, nicht, dass mir das selber auffallen würde. Agatha hat ja gesagt, du musst mehr lesen. Und das ist das Erste, was sie dann auch am Ende macht, ne?
Mhm, stimmt.
Sie kann sehr viel von ihr lernen, auf jeden Fall. Auch modisch, würde ich sagen. Also, ich finde das Kostüm von Agatha schon cooler als das von ihrer Scarlet Witch Variante, die sie dann am Ende zeigt, die, nehme ich mal an, auch exakt so aus den Comics übernommen wurde, Max?
Zumindest das Krönchen. Also ich habe jetzt so seit Wanda Teil des MCUs warte ich, dass sie diese blöde Krone endlich kriegt, ihre Tiara. Und jetzt hat sie endlich. So. Und sie glitzert sogar ein bisschen. Also was will ich mehr? Das war ja auch schon so ein schöner Moment, dass sie halt dieses Kostüm quasi in der Halloween-Folge angedeutet haben, dachte ich, okay, wenn das das Nächste am Comic ist, was ich jemals zu sehen bekomme, bin ich glücklich. Und daher war dann die Überraschung umso größer, dass sie dann doch noch ein richtiges Kostüm kriegt und zum Glück keinen Bodyanzug trägt, sondern auch Hosen tragen darf am Ende.
Diese Enthüllung ist natürlich auch wieder, ja, da gibt's wieder die Comic-Verbindung, wie bei so vielen Aspekten in der Serie, MCU-Verbindung, Comic-Verbindung und so weiter und so fort. Aber das, was mir wirklich bei WandaVision, glaube ich, neben der visuellen Experimentierfreude und der strukturellen Experimentierfreude mit dem Sitcom-Kram am Anfang, was mir am meisten gefallen hat und, glaube ich, auch was für mich über viele, viele andere auch Kinofilme aus dem MCU hebt, so was quasi heraufschwebt wie eine Hexe, mit die drauf und dran ist, Energiebälle zu schießen, ist die Auseinandersetzung mit der Trauer um Visions Tod, die mit der Kreation von Hex Vision quasi beginnt, als dem falschen, richtigen Vision in Westview. Das ist wirklich für mich, das kam völlig unerwartet, das hat mich begeistert und wer mich kennt, wird da vielleicht auch dementsprechend zu schätzen wissen, wenn ich irgendwas aus dem MCU lobe. Und ich fand das wirklich großartig, wie diese Geschichte erzählt wird, weil im Grunde ja WandaVision wirklich auch sowas ist wie eine direkte Fortsetzung von Endgame oder so, die wir so bei anderen Marvel-Projekten seit Endgame gar nicht gesehen haben, weil es eben auch um die Auseinandersetzung mit der Trauer geht, auch in Monikas Geschichte zum Beispiel. Wie findet ihr denn diese übergreifende Auseinandersetzung damit und dann auch natürlich den Abschluss davon? Patrick, wie ging's dir?
Ich fand, das war auch eine der größten Stärken der Serie. Also gerade, dass sie neben diesem Sitcom-Aspekt und der Unterhaltung auch wirklich so dieses Emotionale, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber das war für mich eine der größten Stärken, dass sie eben an Endgame da dann anknüpfen und da dann auch wirklich so eins der, also eine der tragischen Figuren überhaupt generell aus dem MCU da jetzt aufgreifen und da ihr großes Trauma da nochmal weiterverfolgen, gerade wenn man Endgame nimmt, was ja auch so ein Event-Blockbuster war, der so vollgestopft war mit ganz vielen Figuren und Sachen und da war eine Figur wie Wanda zum Beispiel, ist da einfach ein bisschen kurz gekommen und man hat das Gefühl gehabt, da gab's noch, hätte man noch mehr erzählen können und es wurde aber nicht weiterverfolgt und da war WandaVision für mich super, dass sie da wirklich Elizabeth Olsens Wanda in den Mittelpunkt gerückt haben und so die Trauer in verschiedenen Formen in der Serie so verwoben haben und das dann ja wirklich in den letzten Folgen, gerade so in der vorletzten Folge, dann wirklich so ganz konkret nochmal zeigen, was danach passiert, wie ist sie mit dem Tod von Vision und mit dem Verlust umgegangen und was ist daraus alles entstanden. Das fand ich eben auch wirklich einen der allerstärksten Momente und auch so Kleinigkeiten, was du ja auch erwähnt hattest, das mit Monica, war auch eine tolle, berührende Szene, dass sie da eben weggeschnipst wurde. Der sogenannte Blip war das ja, als Thanos geschnipst hat und dann waren die Menschen für 5 Jahre waren sie einfach weg und dass sie dann da wieder erwacht ist und dann im Krankenhaus ist und merkt dann auf einmal, ihre Mutter ist in der Zwischenzeit gestorben. Das war auch so ein kleiner Moment, der sich jetzt aber auch nicht so angetackert gefühlt hat, sondern der einfach gut dahin gepasst hat, um das nochmal so ein bisschen aufzugreifen, diese Infinity War Endgame-Stimmung, das da einfach in der Serie gut weiterverfolgt wurde, ohne dass es jetzt einen riesen Raum einnehmen musste und da jetzt irgendwie umfangreich und ewig lang sich damit beschäftigt hat, aber halt durch so kleine Momente da nochmal dieses Drama und diese Trauerstimmung aufgegriffen hat.
Max, wie hast du es durchlebt, überlebt?
Also dieser ganze Trauerprozess ist auch so mein großer Highlight durch die Serie und jetzt so im Rückblick auch im Nachhinein gibt das halt auch anderen Sachen viel mehr Wirkung und Sogkraft noch, was man am Anfang gesehen hat, weil sorry. Natürlich so die Serie so von der Struktur her so einem Modell folgt, dass dieses Modell 5 Phasen der Trauer von Elisabeth Kübler-Ross, eine Sterbeforscherin und Psychiaterin, die das mal in einem Buch aufgestellt hat, dass sich Trauer so in 5 Phasen einteilen lässt. Natürlich, ich würde jetzt nicht sagen, ich erkläre hier Trauer, das ist natürlich für jeden eine subjektive Erfahrung, aber so finde ich das einfach schön, wie die Serie sich so ein bisschen daran langhangelt an diesem Modell. Das ist so dieses, die erste Phase der Trauer ist so das Leugnen. Das sind die ersten 2 Folgen, wo Wanda einfach alles, was MCU-mäßig ist, verbannt hat aus ihrer Welt und sich komplett in diese Welt flüchtet. Alles ist heil und sie ist mit Vision zusammen und sie sind verheiratet. Und dann kommt die zweite Phase der Trauer, ist dann die Wut. Die kommt dann in Folge 3 und 4 so langsam vor, wenn sie von Monica darauf hingewiesen wird, dass ihre Welt hier vielleicht doch nicht so real ist und sie dann einfach rausschmeißt. Und dann kommt die dritte Phase, ist Verhandeln. Das ist dann in Folge 5 und 6, wo Wanda anfängt, ihr Handeln zu rechtfertigen, weil sie schon merkt oder darauf hingewiesen wurde, das ist alles so ein bisschen, das überschreitet moralische Grenzen, was sie dort tut, aber sie versucht das Ganze so ein bisschen zu rechtfertigen und ist sogar bereit, einen Fremden als ihren Bruder zu akzeptieren, um sich wieder zurück in diesen Wahn zu geben. Alles ist gut. Und darauf folgt dann die vierte Phase der Trauer, das ist die Depression. Das ist dann in Folge 7, sehr prominent, wo sie dann ihre Depressionsphase hat, diese Modern Family Folge, und einfach gar nichts mehr mit dieser Welt zu tun haben will und sich einfach nur abkapseln will und dann halt auch mit ihrem Trauma das Ganze nochmal durchleben muss. Und dann natürlich das Finale ist dann die letzte Phase, ist die Akzeptanz. Dort akzeptiert sie, dass sie diesen Hex loslassen muss und ihre Familie loslassen muss, und das dann dieses sehr berührende Ende, wo sie sich dann von Vision und ihren Kindern verabschiedet. Also ich glaube, wem da kein Tränchen irgendwie über die Wangen gerollt ist, als sie sich bei ihren Kindern bedankt, dass sie sie als ihre Mutter ausgewählt haben. Oh Gott.
Ja, da muss ich auch sagen, ich wusste, dass das ungefähr kommt. Ich hatte meine Probleme mit White Vision und so, und obwohl das alles irgendwie so drumherum gewabert hat, war ich von diesem Abschied auch extrem berührt. Und überhaupt jeder Szene, in der Wanda und Vision in der Serie über Dinge sprechen, die mit der Realität zu tun haben, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Das war einfach sehr, sehr berührend. Natürlich auch die Flashbacks zu ihrer ersten Annäherung und wo es dann eher um ihren Abschied und ihre Trauer über ihren Bruder ging und so. Also das ist wirklich etwas, wo ich mir auch manchmal denke, braucht man oder man braucht wahrscheinlich eine Serie dafür, weil das Blockbuster-Schemata des MCU keinen Raum dafür lässt, habe ich das Gefühl. Also wir sind ja jetzt schon über 10 Jahre in dieser Welt drin, bald 13 sogar. Und es brauchte erst eine Serie, habe ich das Gefühl, die uns wirklich so in diese zutiefst menschlichen Probleme von Superhelden und Superheldinnen wirft, weil eine Serie sich bei Disney Plus die Zeit dafür nehmen kann. Endgame kann sich nur bedingt dafür Zeit nehmen. Da gibt's ja am Anfang auch solche Szenen in der Gruppentherapie quasi und so. Aber das ist alles ganz, ganz weit, finde ich, entfernt von dem, was hier in einer relativ kurzen Laufzeit in WandaVision möglich ist. Und ja, vielleicht bin ich auch zu negativ, was die MCU-Blockbuster angeht, aber ich finde schon, dass die Serie viel, viel mehr gezeigt hat, als was so die Menschlichkeit der Superheldinnen angeht, als das MCU in all seinen gigantischen Filmen, oder?
Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass es eben Charaktere sind, die jetzt nicht so in der allerersten Liga waren vom MCU. Also jetzt gerade, wenn man sich Wanda und Vision anschaut, klar sind das auch Teile der Avengers. Aber in den Kinofilmen, die wir jetzt zuletzt hatten, da ging es ja eher wieder so um das Kernteam, die wir schon seit vielen Jahren verfolgen. Und das sind die großen Momente, fühlen sich auch schon immer so episch aufgeladen an. Also da weiß man, das ist schon immer so sehr lange darauf ausgerichtet gewesen. Gerade jetzt, ich meine, da können wir ja offen drüber sprechen in Endgame. Das ist jetzt kein Spoiler mehr, glaube ich. Aber so die große Todesszene, sage ich jetzt mal, von Tony Stark, das ist ja so ein Moment, der dann schon sehr emotional aufgeladen ist, aber wo dann eben auch immer, das ist dann immer an diese Blockbuster-Haftigkeit geknüpft, fand ich. Also das wird dann in so einer 5-Minuten-Szene wird das dann sehr dramatisch inszeniert, aber dann geht's auch schon wieder weiter zum nächsten Moment und man merkt, man ist so in dieser Blockbuster-Achterbahn drin. Und bei WandaVision sticht das, glaube ich, noch mehr aus, weil es einfach diesen kreativeren, ungewöhnlicheren Rahmen hat, so den man die ersten Folgen hatte und sich das dann wirklich so durch die längere Zeit und dieses verspielte Setting, da ist man, glaube ich, mehr an die Figuren auch rangekommen und hat sie dann so ein bisschen entblättert, so über dieses Sitcom-Flippige hinaus. Und deswegen haben dann so die Momente einfach mehr Gewicht gehabt, fand ich, die man so auch vielleicht nicht erwartet hätte, dass jetzt gerade so diese fast schon Nebenfiguren, kann man fast schon sagen, wenn man sie jetzt mit den Kinofilmen vergleicht, dass sie da jetzt noch mal so in den Mittelpunkt drücken. Und das fand ich auch wirklich sehr, sehr schön, auch die Chemie zwischen Paul Bettany und Elizabeth Olsen, die ist wirklich fantastisch, auch die ganze Serie lang, fand ich. Also die haben da so, die sind so toll vor der Kamera zu zweit, ob es jetzt um Gags geht, wo sie sich so den Ball zuspielen, aber eben auch dann die Szenen, wie du schon erwähnt hast, wenn sie da in dem Zimmer sitzen nach dem Tod von Pietro und sie da wirklich minutenlang irgendwie drüber reden und Vision ihr dann so ein bisschen den Halt gibt und sie so ein bisschen tröstet. Also das sind ganz tolle Momente, die, glaube ich, auch deswegen dann so rausstechen, dass sie nicht in diesen Blockbuster-Bombastern die ganze Zeit eingebettet sind und da nicht sich so entfalten können. Das war so mein Gefühl bei WandaVision.
Max, wie stehst du eigentlich zu den MCU-Blockbustern und ist WandaVision besser, schlechter, anders?
Ich bin großer Marvel-Fan, seit ich klein bin. Ich glaube, seit ich Spider-Man gesehen habe, dass er den ersten mit, Tobey Maguire. Also ich finde die alle super, die Filme. Ich kann vielen was abgewinnen. Manche halt auch nicht so. Ich nehme sie halt für das, was es ist. Und das ist einfach Popcorn-Unterhaltung, die mich einfach auf so eine Achterbahn immer mitnimmt. Aber natürlich, ich bin auch großer Fan der Comics. Und da hat es mich schon sehr gewurmt, dass Wanda Maximoff nur so eine kleine Nebenfigur ist, die so ein bisschen immer im Hintergrund steht. Es ist eigentlich nur eine Nebenfigur mit leuchtenden Händen. Und da hat die Serie jetzt halt sie endlich mal zu so einer wirklichen mythischen Entität gemacht, zu so einem Big Player jetzt im MCU, was ihre Figur halt auch im Verhältnis zu den Comics auch einfach verdient hat.
Und wenn du jetzt dir die Filme, vielleicht auch ein inneres Ranking grob, was so deine Lieblingsfilme sind, aus dem MCU vor Augen hältst, wo würdest du da WandaVision jetzt zum Beispiel einordnen? Ist das...
Also WandaVision hat mich schon halt wirklich toll mitgenommen und überrascht. Und ich würde es auf jeden Fall in meine Top 5 schon mit reinnehmen. Also das spielt schon ganz oben mit. Weil keiner dieser ganzen MCU-Filme halt auf der Charakterebene so eine runde Geschichte erzählt hat, dass wir wirklich so mitfühlen mit einer Figur und nicht einfach nur die Fallhöhe ist einfach nur das Universum steht hier auf dem Spiel, sondern hier sind die Fallhöhen halt sehr viel persönlicher und das ist einfach so schön dargestellt und da gehört das einfach schon sehr weit jetzt mit nach oben.
Patrick, wie sieht's bei dir aus?
Bei mir ist es ein bisschen anders als bei Max. Ich bin jetzt nicht der Mega-MCU-Fan, aber schon auch mehr als du, glaube ich, zum Beispiel, Jenny. Deswegen, ich bin, glaube ich, so ein bisschen in der Mitte so zwischen euch beiden, was so das die Einstellung zum MCU angeht. Also es gibt auch viele Marvel-Blockbuster oder MCU-Blockbuster, die ich auch super fand und so. Deswegen würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt WandaVision nehme, das gliedert sich bei mir auch schon relativ weit oben im persönlichen Ranking ein. Natürlich jetzt schwierig noch mal, wenn ich jetzt zurückblicke, also weil wir auch schon so wahnsinnig viele MCU-Filme jetzt einfach hatten, so in den letzten 10-12 Jahren ungefähr. Das ist einfach schwierig, da jetzt WandaVision ist auch noch so frisch der Eindruck, deswegen muss ich da erstmal überlegen. Aber es wäre wahrscheinlich auch so in meinen Top 5 dabei, weil es eben einfach was Neues, was Andersartiges war, was aber trotzdem sich nach MCU angefühlt hat, so gerade mit den späteren Folgen. So, es ist jetzt nicht was komplett so ein Ausreißer ist, was sich dann irgendwie ganz schlecht vergleichen lässt mit den Blockbustern, mit den Kinofilmen. Aber es ist halt so als Experiment, Kreative verspielt, aber trotzdem eben auch emotional ist es schon sehr, sehr stark gewesen. Und für mich schon bei meinen spontan, sage ich jetzt mal, liebsten MCU-Produktionen jetzt auch dabei. Und eben auch ein spannender Auftakt einfach, um zu sehen, wie sich jetzt so das MCU in dieser neu gestarteten Phase 4 auch ein bisschen einfach neu entwickelt, weiterentwickelt, verändert, gerade durch dieses Zusammenspiel, das wir jetzt bekommen zwischen Filmen und Serien. Da fand ich WandaVision war einfach was Tolles, Neues, was auch wirklich so verdient als erstes da gestartet ist und irgendwie das MCU in Phase 4 so nochmal so einen neuen Kick irgendwie gegeben hat, den ich da zuletzt ein bisschen vermisst hatte dann noch.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es mein Lieblings-MCU-Projekt ist oder so, weil ich schon sehr an dem ersten Captain America und dem ersten Thor hänge und den beiden Ant-Man-Filmen so. Und trotzdem denke ich mir, dass es irgendwie auch ein bisschen traurig ist, dass es so lange gebraucht hat, bis das MCU, das ja auch viele Serien besitzt, so, also das ist, ich meine, sie sind zum Teil vergessen, ich meine, Iron Fist und Defenders, wer erinnert sich nicht gern daran, dass es trotzdem so lange gedauert hat, bis ein derart experimentelles MCU-Projekt rauskam, weil ich meine, klar, viel um die allgemeine Begeisterung und Diskussion von WandaVision angeht, hängt mit der wöchentlichen Ausstrahlung zusammen, über die wir am Anfang schon sehr intensiv gesprochen haben. Und viel hängt auch damit zusammen, dass es eine Serie ist und Dinge machen kann, die Filme halt schwerlich umsetzen können. Aber wenn man sie bedenkt, wie groß die Möglichkeiten des Marvel-Universums einfach sind, nicht zuletzt durch Multiversen und so weiter und so fort, aber auch ganz ohne, wie viel durch die Kräfte im Grunde möglich sind, wie viel grausame Dinge in den letzten 10-12 Jahren in diesen Filmen passiert sind, die über die nachher kaum jemand noch spricht, finde ich es schon irgendwie, ich weiß nicht, einerseits, also ich finde es schon traurig, dass es so lange gebraucht hat und das macht WandaVision für mich auch zu so einem Leuchtfeuer, das mir wieder Hoffnung gibt, so ein bisschen nach so vielen Jahren von diesem dominierenden Kino-Universum, dass da noch mehr geht und dann andererseits denke ich aber auch, ist das jetzt nicht falsch, Hoffnung zu haben, weil die Latte jetzt zu hoch liegt, oder? Also wie soll denn zum Beispiel jetzt Falcon and the Winter Soldier daran anschließen und nicht enttäuschen? Oder wie soll Doctor Strange and the Multiverse of Madness an Wanda anschließen und nicht enttäuschen, wenn dann einfach nur wieder irgendwie eine Stadt auf den Kopf gestellt wird oder so?
Ja, das kann auf jeden Fall ein Problem werden. Das glaube ich auch so ein bisschen, gerade dass WandaVision jetzt wirklich so einen gefeierten, auch von uns eben auch gefeierten Einstart hingelegt hat. Ich glaube nämlich auch, dass zum Beispiel jetzt die in Kürze startende Falcon and the Winter Soldier Serie, die wird schon deutlich mehr an dem gewohnten MCU sich orientieren. Ich glaube, da versuchen sie auch so ein bisschen die Balance zu finden aus Serien, die eben was Neues versuchen und einem so was ganz Frisches bieten und aber auch trotzdem die Fans im Boot zu ballen. Ich meine, die machen das ja, was sie jetzt über 10 Jahre gemacht haben, haben sie jetzt nicht umsonst gemacht, so man merkt ja, sie haben so diese Erfolgsformel vom MCU geknackt, was so im Kino funktioniert, und da haben sie ja auch relativ stabil so dran festgehalten, also da haben sie sich kaum so Abweichungen von dieser MCU-Formel, wenn man sie so nennen will, erlaubt, weil sie einfach wussten, das funktioniert, sie haben diese riesen Fanbase, die das einfach sehen will und da immer wieder zurückkommt, und ich glaube, sie versuchen bei den Serien wirklich so ein bisschen eine Waage zu halten zwischen ein bisschen was Neuem wagen, weil es eben gerade nicht mehr im Kino ist, sondern sie halt das in Serienform bei Disney Plus haben. Ich glaube aber trotzdem, dass es da noch zu Überraschungen jetzt auch weiterhin kommen wird. Also ich glaube nicht, dass WandaVision jetzt so ein einmaliges Leuchtfeuer war, wie du es genannt hast, sondern dass da schon noch, ich denke da zum Beispiel nach Falcon and the Winter Soldier so an die Loki-Serie, die ja auch schon jetzt kommen wird. Ich glaube, da werden sie auch noch viel abgefahrene Ideen bringen und was sehr eigenwilliges, kreatives auffahren, was sich so in den kommenden Serien, die ja noch kommen, da auch widerspiegeln wird. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Kino-MCU aussieht, was du erwähnt hast. Das ist auf jeden Fall spannend, wenn man jetzt sagt, da kommt ein Doctor Strange 2, der ja dann irgendwie auch WandaVision damit aufgreifen will. Aber ob es dem Blockbuster dann gelingt, auch wieder sowas Fisches zu bringen, da bin ich mir auch nicht sicher. Da bin ich auch eher noch gespannt drauf, wie das funktioniert. Aber ich glaube, sie werden da schon jetzt ab Phase 4 mehr Sachen noch bringen, gerade durch diese Disney-Plus-Serienmöglichkeit, als wir bisher gekannt haben.
Also ich glaube, wenn WandaVision 1 jetzt bewiesen hat, dann, dass das MCU durchaus in der Lage ist, mit Genres zu spielen, mit anderen Formaten und dort halt auch am besten funktioniert, wenn es mal von diesem bisherigen eingeschlagenen Pfad abweicht. Weil WandaVision hat natürlich ein komplett neues Genre, aber ist immer noch eine unglaublich geniale Comic-Verfilmung, ist jetzt keine direkte Adaption, aber das ist einfach, man merkt als Comic-Fan so viel Liebe zum Detail in dieser Serie und wie stark das von wirklich jedem einzelnen Comic über Wanda und Vision beeinflusst ist. Also da steckt einfach alles mit drin und trotzdem haben sie daraus was Eigenes geschaffen, mit einem komplett neuen Genre und gespielt. Und da glaube ich, da ist die Messlatte jetzt schon sehr hoch. Was jetzt aber andere Serien, wir haben ja diesen schönen Überblick mal gemacht, welche Serien alle noch kommen im MCU. Könnt ihr gerne nachhören mit Patrick und Matthias war das. Die 17 Marvel-Serien, die jetzt noch kommen danach. Und da sind schon einige dabei, wo man schon merkt, da wird wieder mit neuen Formeln gespielt. Zum Beispiel, wie du schon gesagt hattest, Patrick, die Loki-Serie, die dann so eine Zeitreisen-Heist-Serie wird. Oder haben wir halt Miss Marvel, wo das ganze MCU mal in eine Teen-Comedy verfrachtet wird. Also das macht schon sehr viel, also die Erwartungen sind schon sehr hoch jetzt durch WandaVision. Aber es hat auch gezeigt, dass es auch wirklich gut funktioniert, wenn man mal ein bisschen vom Pfad abweicht.
Aber glaubt ihr, dass die Filme davon irgendwas lernen werden?
Das kann ich noch nicht so gut einschätzen, aber es gibt schon auch Filme, die jetzt angekündigt sind, die in Kürze kommen, wo ich gespannt bin, was sie daraus machen. Gerade wenn ich mir sowas anschaue wie Eternals, da verspreche ich mir tatsächlich auch schon ein bisschen mehr als den üblichen MCU-Blockbuster, den wir immer gesehen haben, was man da so bisher von mitbekommen hat. Das klingt schon nach einem der spannendsten MCU-Kino-Blockbuster-Projekte seit langer Zeit. Ob sie das jetzt eben weiter so durchziehen, diese Kreativität und dieses Ausgefallene durch die Kinofilme, da bin ich tatsächlich eher skeptischer. Also natürlich lasse ich mich gern vom Gegenteil überzeugen und dass sie auch im Kino dann plötzlich irgendwie neue Sachen bieten. Aber ich glaube, da wird es schon für Marvel, für Kevin Feige, den MCU-Chef, darum gehen, dass sie wirklich da weiter auf ihr Erfolgsrezept auch setzen, den Leuten größtenteils das bieten, was sie eben kennen und sehen wollen und das so ein bisschen variieren und so ein bisschen einen neuen Schwung einbringen. Aber ich glaube nicht, dass es da zu so Sachen kommen wird, wo wir dann sagen, das haben wir absolut noch nie gesehen, das gab's noch gar nicht, da bin ich noch ein bisschen skeptisch.
Das ist ja, wenn man jetzt guckt, was so für Filme demnächst kommen, das ist halt einfach auch noch nicht so so viel anders, wenn wir sehen, oh, Thor 4 wird jetzt, glaube ich, auch nicht so von der Formel abweichen wie bisher. Dann gibt es Shang-Chi kommt dieses Jahr noch, da gibt's Drachen, hui, das ist mal was Neues im MCU, jetzt gibt's Drachen. Aber sonst ist es halt schon, die Formel wird, glaube ich, bei den Filmen nicht groß abweichen. Weswegen ja auch zum Beispiel Black Widow sich Kevin Feige und Disney so vehement dagegen sträuben, den nicht ins Kino zu bringen. Weil das sind einfach so Leuchtfeuer für Disney und Marvel, die ins Kino gehören, wo sie viel Geld mit einnehmen. Und wenn sie diese Millionen, Milliarden von Dollar dazu benutzen, um schöne kleine Projekte wie WandaVision zu realisieren, dann bin ich damit auch vollkommen fein.
Ja, ich glaube, wir hatten ja ausgangs die Frage, eingangs, nicht ausgangs, jetzt gehen wir zum Ausgang, aber eingangs hatten wir ja die Frage gestellt, macht WandaVision irgendwie in 9 Folgen 10 Jahre MCU platt? Und ist natürlich nicht so einfach zu beantworten. Für mich macht's insofern platt, als ich glaube, WandaVision irgendwie gezeigt hat, was für eine kulturelle Bedeutung Marvel haben könnte in audiovisueller Form, sage ich mal, oder in Bewegtbildform, weil die Comics sind natürlich bedeutsam und so. Kulturelle Bedeutung im Sinne von, das war die Serie, über die alle gesprochen haben in den letzten Wochen, mehr noch als beispielsweise The Mandalorian oder so, die ja auch wöchentlich veröffentlicht wurde. Das war eine Serie, wo Leute drüber gesprochen haben, die ich noch nie auch nur ein Wort über Marvel hab sagen hören. So. Und das ist, glaube ich, was die Filme nicht so richtig schaffen. Insofern hat WandaVision, glaube ich, abgesehen von vielleicht Black Panther, schon 10 Jahre MCU im Kino zumindest platt gemacht für mich. Andererseits bin ich, was so die Ästhetik von Superheldenfilmen und Serien angeht, von The WandaVision jetzt nicht so wahnsinnig begeistert. Also sobald das halt rausging aus dem Sitcom-Format, sah es halt genauso lahm aus wie alles andere im MCU. Und da gab es auf jeden Fall innerhalb des MCU schon einzelne andere Filme, die interessanter waren, die so ein bisschen ausgebrochen sind aus dem Schema, wenn auch eindeutig nicht genug. Insofern kann ich nur ein zwiespältiges Ja irgendwie als Antwort auf die Frage am Anfang geben. Aber was, Max, was du gesagt hast, finde ich in dem Zusammenhang auch sehr interessant, dass diese Filme halt nur gemacht werden, damit man irgendwie ein Wochenende drüber spricht. Also diese Leuchtfeuer, ne, wo alle reingehen, die müssen ins Kino gehen, damit es richtig viel Kohle macht, 1 Milliarde. Man redet irgendwie ein Wochenende oder eine Woche drüber, fast wie bei einer Netflix-Serie, und dann ist fertig.
Ich wollte sagen, die MCU-Blockbuster sind die Netflix-Serien und WandaVision ist dann HBO.
Ja, finde ich stimmig.
Ja, ich finde diese Betrachtungsweise eigentlich auch ganz schön im Moment, dass man jetzt wirklich so sagt, Marvel oder wird nochmal zu so einem komplett eigenen Studio, die praktisch so ihre Blockbuster-Hits haben, aber jetzt dann auch wirklich so diese kleinen kreativen Indie-Projekte in Form dieser Serien bei Disney Plus dann noch so nebenbei haben, das ist schon irgendwie eine ganz, ganz schöne Betrachtungsweise eigentlich. Klar wäre es natürlich super, wenn sie das noch besser schaffen, die Waage zu halten und da auch eben in den Kinofilmen noch mehr so ein bisschen einen anderen Stil reinbringen, irgendwas Überraschendes, Kreatives, aber das finde ich schon einen relativ schlüssigen und einleuchtenden Plan, so wenn man sich jetzt den Anfang von Phase 4 anschaut und wie jetzt weiterentwickelt wird in dem MCU.
Aber es ist schon witzig, dass Marvel jetzt irgendwie 12, 13 Jahre gebraucht hat, um zu merken, dass sich die besten Stories nicht in 2 Stunden, sondern in 6 Stunden einfach erzählen lassen. Ja. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es wirklich alles platt macht, was zuvor gekommen ist. Das würde das Ganze ja ein bisschen nichtig machen. Das, finde ich, haben auch viele Filme nicht verdient. Aber ich würde schon sagen, dass auf jeden Fall WandaVision ist ein Umbruch im MCU und ist wirklich ein toller Beginn einer neuen, vielversprechenden Phase 4. Von daher ist es schon wirklich ein Meilenstein in den letzten 13 Jahren gewesen.
Das ist doch ein schönes Fazit. Vielleicht auch ein Meilenstein in 13 Jahren MCU. Soll dieser Meilenstein fortgesetzt werden? Staffel 2. Max, du klangst vorhin sehr, ich möchte schon fast sagen, süchtig.
Ich würde es mir natürlich wünschen. Natürlich, du kannst WandaVision in der Form nicht nochmal machen, einfach mit diesem Sitcom-Stil und Wandas Trauerphasen. Das müsste wahrscheinlich auch einfach anders heißen. Es ist ja sowieso eine Miniserie, das kann ja trotzdem anders heißen. Es kann ja Scarlet Witch and Her Kids oder sowas will ich heißen. Oder Agatha All Along heißt dann die nächste Serie. Es ist einfach so, diese Figuren, dieses Setting, das möchte ich einfach gerne nochmal so zurückhaben. Ich möchte einfach mehr von Billy und Tommy sehen. Das hoffe ich auch, dass sie in mindestens Doctor Strange 2 wieder zu sehen sind, weil das sind zwei, das sind ja nicht einfach nur Wandas Kinder, das sind ja zwei sehr bekannte, ikonische Marvel-Figuren aus den Comics, die halt auch einen Umbruch im MCU jetzt langsam andeuten, weil die als erwachsene Avengers dann auch zwei sehr queere Ikonen in den Comics sind. Und queere Repräsentation im Marvel Cinematic Universe hat bisher ja nicht stattgefunden, von daher ist hier auch quasi auch schon eine neue Phase eingeleitet worden durch die Kinder allein schon.
Also ich brauche keine zweite Staffel. aber wenn sie eine machen, dann möchte ich gern, dass Wanda, nachdem sie sich mit ihrem Verlust abgefunden hat, durch die Dramaserien der 2000er und 2010er schaut, sodass wir
mindestens
dann
eine CSI-Folge.
Genau, wir brauchen eine CSI-Folge, wir brauchen eine Sopranos-Folge, in der sie Tony Soprano ist. Wir brauchen eine Folge über in The Wire oder so, am besten sie als McNulty, und wir brauchen eine als Walter White und ich könnte mir auf jeden Fall auch eine als Dexter vorstellen und vielleicht eine als True Blood, weil da wäre sie, da könnte man auch so viele X-Men-Verbindungen mit Anna Paquin machen, also bitte, das schreibt sich doch von selbst.
Und mindestens Patrick. Eine Szene, wo Catherine Hahn sagt, I'm the one who knocks. So.
Patrick, willst du eine zweite Staffel sehen?
Ja, jetzt die du gerade gepitcht hast, die will ich sehen. Und zwar sofort. Weil ansonsten würde ich mich auch dir anschließen. Also ich will nicht unbedingt eine zweite Staffel jetzt so in dem Stil. Also wie Max schon sagt, das kann man jetzt eigentlich schlecht noch fortsetzen. Außer man kehrt jetzt wieder zum Bekannten zurück, das man ja eh schon da gesehen hatte. Deswegen, ich fände es eher halt ganz schön, wenn das, was jetzt in WandaVision so ein bisschen aufgebaut und verfolgt wurde, eher dann so Früchte trägt in neuen kommenden Sachen so ein bisschen. Aber ich bräuchte jetzt keine Serie, die WandaVision Staffel 2 heißt, außer eben dein Pitch von eben, das kann nichts mehr toppen. Also wenn sie das so umsetzen würden, das würde ich mir natürlich sofort anschauen, vielleicht auch mit einem anderen Seriennamen dann noch, den sie sich einfallen lassen. Aber ansonsten finde ich WandaVision, so wie es jetzt war, diese 9 Folgen Staffel, das ist für mich dann schon eher idealerweise so eine Miniserie, die abgeschlossen dann für sich steht.
Gut, also Kevin Feige, falls du Streamgestöber hörst, mein Telefon wird nach diesem Podcast wieder auf lautstark gestellt. Kannst gern anrufen. Unser Fazit zu WandaVision, glaube ich, ist insgesamt sehr, sehr positiv. Auch wenn es vielleicht das MCU nicht mal eben komplett platt macht. Ja, ich glaube, damit haben wir es geschafft. Wir sind raus aus Westview. Unser Leben geht weiter.
In Eastview, ja. Das ist übrigens die zweite Staffel, einfach Eastview. Ha.
Und ja, was bleibt uns noch zu sagen? Also von mir natürlich ein großes Dankeschön an alle Fans und HörerInnen von Streamgestöber. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach und konstruktiv, auch wenn ihr uns Feedback schickt an podcast@movieplot.de. Also ihr könnt uns Kritik schicken, Lob schicken, Serien oder Filmtipps zum Streamen schicken. Da freuen wir uns immer sehr, sehr drüber. Und ihr könnt natürlich auch Reviews in euren Podcast-Apps oder bei Apple Podcast hinterlassen, zusammen mit einer Sternebewertung, weil das ist auch sehr, sehr hilfreich für uns, weil wir dadurch anderen Leuten empfohlen werden, die vielleicht Streamgestöber noch nie gehört haben. Oder ihr könnt uns eine Sprachnachricht schicken an podcast@moviepilot.de. Max, wo kann man dir folgen? Im Internet?
Im Internet.
Wie du alle möglichen WandaVision-Theorien mit vielen Emojis drumherum teilst.
Die schönsten WandaVision-Artikel und Memes gibt es bei Moviepilot, Twitter und Instagram und such da unter Max Wieseler oder Wieselmax.
Patrick, wo findet man dich?
Ich schreibe bei Moviepilot unter meinem Nickname Mr. D-Pad und ansonsten findet ihr mich bei Twitter auch noch unter meinem realen Namen Patrick Reinbold.
Ich bin auch bei Twitter als Gafferlein zu finden und bei Moviepilot als Jenny Jecke und habe, glaube ich, noch nie einen Artikel über WandaVision geschrieben, aber dafür ganz viel über mein anderes großes Liebespaar der Filmuniversen-Geschichte, nämlich Godzilla und Kong. Da freue ich mich auch sehr drauf. Wenn ihr noch mehr Podcast-Stoff braucht in eurem Leben, insbesondere was so Disney Plus und das Marvel Cinematic Universe angeht, dann sei euch natürlich der schon mehrfach erwähnte Vorschau-Podcast empfohlen über die nächsten Marvel-Serien, die so kommen werden. Wir haben aber auch darüber hinaus schon Podcasts über die bisherigen Marvel-Serien, die es so gibt, gehabt, wo es dann zum Beispiel auch um die Netflix-Marvel-Serien gibt, über die wir so ein bisschen verrechtlich jetzt einfach hinweggegangen sind. Aber da gab es ja auch den einen oder anderen Höhepunkt. Und natürlich Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Streamt was Schönes! Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.